Charisma hat was mit Situationen zu tun.
Wenn du Leute mitnehmen möchtest, musst du es schaffen, komplexe Dinge für Leute einfach erklären zu können. Jemand, der charismatisch ist, ist die Person, die die Führung übernimmt und die einen klaren Kopf behält in Drucksituationen.
So, wir befördern die Leute einfach so lange hoch, bis wir einen Haufen ineffizienter Führungskräfte haben, die jetzt darüber maulen, dass die Leute, die den Job machen, den sie vorher gemacht haben, nicht so gut machen, wie sie den gemacht haben. Boah, ich bin irgendwie sehr, sehr müde gerade, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, kickt es gerade ziemlich rein.
Ja.
Und dabei habe ich gar nicht so viel gemacht heute.
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich immer das Schlimmste. Wenn du nichts gemacht hast, fühle ich mich auch immer am müdesten. Da kann ich auf der Couch immer sofort einpennen.
Ja, ich war heute, ich habe ja jetzt Urlaub, 2 herrliche Wochen lang.
Fauler Sack.
Und ja, so könnte man meinen Tageszustand heute tatsächlich beschreiben. Also ich wollte eigentlich einigermaßen früh aufstehen, bin wieder eingepennt, also ich komme momentan echt nicht aus dem Bett. Das ist momentan ganz schlimm. Ich komme momentan irgendwie nicht aus dem Bett und bin deswegen später aufgestanden als eigentlich geplant. Bin dann so langsam in den Tag reingetrieben, war dann, 1,5, 2 Stunden golfen und habe ansonsten den restlichen Tag mit SpongeBob vom Fernseher verbracht.
Inspirierend.
Ne? Nicht ganz, nicht nur SpongeBob. Ich habe auch noch Billions geguckt, aber nur, weil ich bei meiner Mutter zu Hause war und die Sky-Ticket hat für Serien. Und oder gibt's, kennst du Billions? Kennst du
die Serie? Nö, kenn ich nicht.
Boah, die kann ich empfehlen, die ist sehr, sehr geil. Die ist sehr geil. Muss man sich halt Sky Ticket für holen.
Aber ja, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Ich mache einmal pro Monat vielleicht mal Sky Go auf und gucke mir Golf an. Und sonst, das schnorre ich auch schon von meinen Eltern. Ich bin jetzt gerade auch in so einer kleinen Krise, so Lebenskrise.
Oh.
Weil wir hatten so ein Team Netflix Account mit irgendwie 5 Leuten, was natürlich schön günstig war.
Lass mich raten, Netflix hat euch rausgeschmissen, alle.
Ja, Netflix hat ja jetzt das so eingeführt, dass du halt immer deine, also du kannst irgendwie noch in deinem Browser gucken, alle können gucken im Browser, aber wenn du auf dem Fernseher irgendwie gucken möchtest, auf Fernsehgeräten, dann musst du das in einem Heimnetzwerk festlegen, welchen Fernseher du benutzt. Also kannst du nicht auf jedem Fernseher Netflix nutzen. Und das ist so nervig gewesen, deswegen haben wir gesagt, okay, dann lassen wir das, dann lohnt sich das halt einfach nicht mehr. Und dann,
habt ihr dann gruppenmäßig auch das Geld abgedrückt?
Ja, genau. Einer hat das immer bezahlt und dann haben wir dem das immer überwiesen, unseren Anteil.
Wie viel waren das immer so pro Person?
Boah, ich glaube, wir haben immer pro Jahr 30 Euro bezahlt oder so.
Okay. Ja, Sky Ticket kostet halt nur für Serien. Das ist auch interessant. Du kannst Sky Ticket nur für Serien buchen. Serien und Filme und Sport, aber nicht nur Filme.
Das ist ja scheiße.
Das ist irgendwie ganz, ganz wild. Ich glaube, für Serien zahlst du auch, das sind 7 Euro monatlich oder so.
Ja.
Das ist eigentlich okay. Aber die haben halt auch echt krasse Serien.
Ja, ich überlege gerade, weil ich habe jetzt gerade angefangen, ich hatte für eine Zeit lang ja so eine richtig harte Anime-Phase und irgendwie auf Netflix liefen irgendwie keine guten Animes, deswegen habe ich seit längerem keine guten neuen Animes mehr geguckt. Und ich habe jetzt mal mir ein Testabo für Crunchyroll geholt, was so der Anime-Streaming-Service ist, wo du alle möglichen Anime drauf hast. Mm. Und habe jetzt gerade Attack on Titan und sowas zu Ende geguckt.
Ja,
und schon so andere Animes wieder gucken können, die ich ewig nicht geguckt habe. Also das ist jetzt gerade so mein Netflix-Ersatz. Mm. Und wenn, dann gucke ich auf Netflix irgendwas mit meiner Freundin, weil die hat noch einen Account.
Ja.
Aber ja, weiß nicht, vielleicht werde ich wieder zum Anime-Nerd, aber irgendwie momentan habe ich so ein bisschen diese Phase überschritten, wo ich so Serien gucke, so aktiv. Ich habe irgendwie gerade so keine Serie, die mich so wirklich langfristig catcht.
Ich bin auch jemand, der immer sehr begeistert mit irgendwelchen Serien einsteigt und dann irgendwann wieder aussteigt. Also das fällt mir jetzt auch auf, dass ich die ersten vier Staffeln Sons of Anarchy mit großer Begeisterung geguckt habe und dann finde ich irgendeine neue Serie und dann bin ich bei der alten wieder irgendwie
Ja, das ist sogar sowieso
raus.
das Problem, besonders bei so richtig, richtig lang laufenden Serien.
Ja.
Also, es gibt so Serien, die so kürzer sind, die du einfach so durchsuchten kannst.
Ja, das sind ja meistens dann auch so Sitcoms zum Beispiel oder so. Ich meine, zum Beispiel so Friends. Ich bin jetzt gerade bei Scrubs. Scrubs bin ich gerade echt am so. Wenn die Folgen immer nur so 20 Minuten lang sind, wenn die immer so 40 Minuten
Ist
oder Stunde
mega.
lang
Kannst du
sind, dann ist
immer
es immer
laufen
schwierig.
lassen.
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe übrigens eine Entscheidung getroffen. Wie dir hier ja unschwer auffällt, habe ich keinen Fernseher.
Ja.
Weil ich damals gesagt habe, ich will auch keinen, weil ich gesagt habe, ich probiere das erstmal ohne aus. Und vielleicht kommen wir damit, doch, damit kommen wir zu meiner Erkenntnis der Woche, tatsächlich, dass ich genauso wie bei Instagram oder sowas, sehr gut darin bin, zu verlagern. So, und mir ist halt aufgefallen, oder mir ist jetzt die Erkenntnis gekommen, dass wenn du einen Fernseher in der Wohnung hast, hatte ich bei mir immer Sorge, dass ich dann von der Arbeit komme, mich aufs Sofa schmeiße und dann die ganze Zeit nur auf Fernsehen gucke. Jetzt habe ich keinen Fernseher, aber ich habe einen Laptop und ich habe ein Handy. Und ich habe natürlich dann meine Serien und so und das Streaming dahin verlegt. Das heißt, ich renne jetzt teilweise mit Handy in der Fresse durch die Wohnung, auf dem gerade eine Serie läuft.
Ja, und dann machst du nebenbei einen
So,
Haushalt
und
oder so,
ja,
ja.
genau, und da habe ich noch nicht mal so gedacht, so, Digga, dein Ernst? So, du rennst hier gerade mit deinem Handy durch die Gegend und guckst, suchtest darauf einfach die ganze Zeit jetzt irgendeine Serie. Wäre es nicht irgendwie schlauer, sich dann einfach einen Fernseher hier ins Wohnzimmer zu stellen und zu sagen, jetzt hast du hier deinen zentralen Platz, wo du Serien gucken kannst, wo du Filme gucken kannst, wo du vielleicht auch mal zocken kannst. Und dein Handy und dein PC lässt du von diesen Streaming-Diensten mal komplett ausgenommen. Ich glaube, das ist für mich eine gute Technik, um das wieder auf einen bestimmten Standort zurückzuverlagern. Weißt du,
Ja,
wie ich meine?
ich glaube, das Problem ist nur, wenn du halt auf dem Handy, auf dem Laptop und auf dem Fernseher den ganzen Kram hast, dann switchst du da rum und dann guckst du im Bett weiter, so ungefähr. Das sollte man dann, glaube ich, dann ist es, glaube ich, wirklich gut, wenn du einen Fernseher hast, nur da guckst du und sonst guckst du nirgends.
Ja.
Bei mir ist es halt so, ich gucke momentan viel zu viel YouTube und dann aber wieder auf viel zu vielen Plattformen. Also ich gucke auf meinem Handy, ich gucke auf meinem Laptop. Mein Fernseher ist momentan so ein Ding, mein Fire TV-Stick ist irgendwie in den Arsch gegangen.
Ja.
Funktioniert einfach nicht mehr. Ich weiß auch nicht wieso. Auf einmal ging der nicht mehr. Deswegen kann ich da nicht
Scheiße.
mehr gucken.
Scheiße.
Aber ich glaube, ich werde das jetzt auch mal wieder so machen, dass ich mir vielleicht noch einen neuen Fire TV-Stick kaufe. Und dann, wenn ich YouTube gucke, das nur auf dem Fernseher gucke. Weil einerseits der Algorithmus schlechter auf dem Fernseher ist und es keine Reels gibt. Nicht Reels, sondern
Shorts.
Shorts gibt. Was. Ich fällt mir immer wieder auf, wie gut diese Methode von Shorts und TikTok und sowas
Bei
ist, ne?
YouTube catcht mich das gar nicht.
Das Ding ist, wenn
Tatsächlich.
der Algorithmus dich noch nicht gecatcht hat, dann ist es noch okay. Mein Algorithmus hat sich jetzt angepasst und deswegen ist der Algorithmus jetzt gut und deswegen sehe ich da immer wieder was, was ich mir angucken wollen würde. Und ich merke immer wieder, wenn ich dann instinktiv draufgegangen bin, aber halt wirklich unterbewusst nur so zack drauf und dann ist. Mache ich das dreimal und denke mir, was mache ich hier eigentlich gerade? Kann ich auch gleich TikTok gucken?
Ich war in letzter Zeit auch mehr YouTube unterwegs. Was auf der einen Seite ganz cool war, bin ich so ein bisschen so Richtung Terra X mal so Kurzbeiträge und sowas geschaut, aber mir ist aufgefallen, was ich momentan viel gucke, sind so. Ich weiß nicht, ob ich die als Influencer bezeichnen soll, aber so, ich meine so Alicia Joe und
Ja, ich auch.
Konsorten,
Ja,
die ja
genau.
irgendwie. Weiß ich auch nicht, irgend so ein Zwischending zwischen, also es sind ja irgendwie YouTuber, aber irgendwie auch Journalisten und irgendwie aber dann doch Influencer. Es ist irgendwie, ich habe keine exakte Bezeichnung dafür, aber es sind ja halt auch so Meinungsinfluencer, ne, die halt jetzt
Genau,
so.
Meinungsblogger.
Und ich weiß nicht, ich fand die Sachen stellenweise ganz entertaining und habe dann aber auch so einen Moment gehabt, wo ich auch gedacht habe, was guckst du das eigentlich so viel? Weil Also, zumal, also wenn ich viel gucke, ist Alicia Joe tatsächlich, weil ich sie sehr sympathisch finde und die ihre Videos auch echt gut macht. Und ich, ja. Aber die machen halt auch, also manche Videos von denen sind da auch wirklich gut. So über Themen, wo ich wirklich sage, okay, krass, darüber musst du auch ein bisschen aufklären. Aber es ist auch viel so. Das ist für mich so Promi-Klatsch 223. So. Über irgendwelche abgefuckten Family-Blogger aus Amerika und irgendein Influencer hat wieder dies gemacht, irgendein Influencer hat das gemacht, dann hat wieder irgendein anderer YouTuber auf deren Video reagiert, darauf reagieren die dann wieder und es ist irgendwie. Also da sind manche Sachen dabei, wo ich wirklich sagen muss, lenkt doch nicht noch zusätzlich Aufmerksamkeit drauf. Weißt du, das ist so mein Problem. Weil die da über teilweise so echte Spacken berichten. Und da habe ich mir immer, und da denke ich mir immer, das habe ich mir auch schon bei Nachrichten häufiger mal gedacht, wenn das niemanden jucken würde, wenn es keinen Schwanz interessieren würde, so wenn da nicht drüber berichtet werden würde, dann würden die gar nicht diese Aufmerksamkeit kriegen. Und dann weiß ich immer nicht, ob die den Leuten dadurch nicht vielleicht sogar einen Gefallen tun, noch einen zusätzlichen Scheinwerfer drauf zu halten. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das witzigerweise ist das, ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, war das, was ich mir im Kopf markiert hatte als Erkenntnis der Woche, dass ich
Okay.
damit aufhören möchte, das zu gucken. Weil ich habe witzigerweise dazu nochmal ein Video gesehen. Das war einfach nur ein Video über Drama. Und es hat so ein bisschen zusammengefasst, wie momentan die YouTube-Landschaft aussieht. Und es ist einfach nur ein anderes RTL.
Ja.
Weil du hast irgendwelche absurden Figuren, die alle kennen und einfach nur auf die über alle reagieren. Und du guckst dir von verschiedensten YouTubern davon Reaktionen an, wo du dann auf einmal eine Reaktion auf eine Reaktion auf eine Reaktion auf eine
Ja,
Reaktion
es
hast. Von Leuten, die eigentlich sowas von gar keine Relevanz hätten, wenn nicht die Leute überhaupt darauf reagieren würden.
Ja.
Das beste Beispiel war Theo Strattmann, finde ich. Ist für mich das beste Beispiel, ich weiß nicht, ob du das den mitbekommen von Steuerung F, der Typ kennt gefühlt jetzt jeder. Dieser versnobte
Ich
Teenie.
habe mir nie was von dem, der ist mir, also so ein paar Mal ist mir da auch irgendwie
Ja.
was drauf vorgeschlagen worden, aber ich habe bis heute keine Ahnung, wer das ist.
Ja, es ist ein absoluter Spacko, der behauptet, er wäre reich, aber überhaupt nicht reich ist. Und irgendwie probiert mit Dropshipping und sowas Leute irgendwie abzuziehen. Und der ist 18 und tut so, als wäre ein Ultrareicher und würde nur Privatjet fliegen und so ein Scheiß. Also wirklich kompletter Spacko. So der normalerweise null Aufmerksamkeit irgendwo hätte. So ein klassischer Blender. Und das weiß jeder. Und trotzdem kennt ihn jetzt jeder. Der ist irgendwie 20.000 Follower auf Instagram. Obwohl jeder weiß, es ist einfach nur ein Spaß. Das gucken sich einfach Leute an wie RTL. Und ich denke mir, ich gucke mir Reaktionsvideos oder sowas an oder irgendwelche Sachen, wo jemand das aufdeckt oder sowas. Und es gibt wirklich Leute, wie zum Beispiel dieser Theo Stratmann, ApoRed oder irgendwelche anderen Spasten-YouTuber, die halt irgendwie keinen Inhalt haben und nur bekannt sind, weil die dumme Aussagen machen und dumme Dinge machen und andere Leute darüber berichten und darüber Content machen. Das ist einfach ein riesiger Circle Jerk, wo sie einfach sich alle gegenseitig Content erschaffen aus dem Nichts. Weil
Ja.
irgendein Spasto irgendwas Dummes gesagt hat. Und ich denke mir, warum gucke ich mir das an? Da kann ich auch RTL gucken.
Ja, also das ist halt wirklich einfach nur so dieses stumpfe Abgeläster sozusagen. Und das finde ich halt so bei dieser Alicia Joe zum Beispiel, finde ich das so schade, dass sie teilweise auch sowas macht, weil die auch teilweise echt intelligente, aufklärerische Videos macht. Und dann sitzt die auf der anderen Seite aber da und reagiert auf ein Reaktionsvideo von einem anderen YouTuber auf, ich weiß nicht, ob du das mit, auch sowas, das hätte ich ohne die nie mitbekommen. Irgend so eine Family-Bloggerin aus Amerika, die jetzt irgendwie vor Gericht stand, weil sie ihre Kinder misshandelt hat. Weil die
Ja, genau.
so ganz, ganz komische Erziehungsmethoden da. So, klar muss darüber irgendwie berichtet werden.
Ja, aber
aber
warum?
jetzt nicht
Was, was?
so.
Dann frage ich mich, was bringt es, wenn Alicia Joe irgendeinen x-beliebiger YouTube-Channel mit 100, ich weiß nicht, wie viel sie hat, 500.000 oder sowas,
Ja.
Followern, das ja in amerikanischer Skalierung überhaupt keine Relevanz hat und auch in Amerika keine Relevanz hat. Warum ist dieser Beitrag relevant?
Ja, es ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube halt, dass das in dem Fall, also ich halte es für absolut unnötig, da für Deutschland auch nochmal die Kamera draufhalten zu müssen und da
Ja,
selber nochmal
genau.
das nochmal hochzuschaufeln. Es ist halt schnell gemacht, ne?
Ja, genau. Und ich
Es
meine,
ist halt schnell gemachter Content.
diese Frau, die da kritisiert wurde, die steht da jetzt vor Gericht. Es ist ja jetzt alles rausgekommen.
Ja, eben, das habe ich halt.
Deswegen, jetzt musst du da nicht mehr drüber reden. Als noch keiner darüber geredet hat und die einfach ihr Ding gemacht hat und man gemerkt hat, Alter, die macht da wirklich richtige Scheiße. Und Leute gucken sich das an und merken nicht, was da abgeht. Da kann ich dieses Argument sehen. Du musst darauf hinweisen, ey, die baut Scheiße, rettet die Kinder. Aber jetzt sind die Kinder schon in Sicherheit. Die Frau ist vor Gericht und wird angeklagt. Und das ist alles schon im Laufen. Da muss jetzt keiner mehr drüber zu berichten.
Ja, eben. Und also das ist halt so das, was ich mir dazu auch gedacht habe. Das ist so dieses beste Beispiel. Der Fall ist schon Ewigkeiten her. Das war irgendwie in Amerika. Da hat irgendwie so ein, das war in irgendeinem amerikanischen Kaff. So klein, dass noch nicht mal die Amis das Ding mit Namen kennen. Aber da hat einer so ein Antisemit irgendwie, so ein Pfarrer irgendwo aus Alabama, schieß mich tot, so eine Gemeinde von 30 Vollpfosten um sich geschart und hat angekündigt, öffentlich den Koran zu verbrennen. So, nur angekündigt. Und da sind die sofort, da haben die sogar in Deutschland darüber berichtet, dass da irgendein Vollpfosten in Amiland, in so einem kleinen Dorf, irgendwo im Nirgendwo, jemand den angekündigt hat, den Koran verbrennen zu wollen. So. Wenn da keiner eine Kamera drauf hätte, dann hätte der da gestanden und das wäre es gewesen.
Hätte sein
Und
Koran
plötzlich hatte
verbrannt?
der weltweite Aufmerksamkeit.
Ja.
Und ja, das.
Dadurch finden sich auch Leute, die damit dann d'accord gehen und sagen, ey, finde ich gut.
Ja, also das, ich weiß nicht, das ist ein bisschen. War das jetzt schon ein
Nee, das war
Hutschnurreißer?
nicht mein Hutschnurreißer.
Nee,
Das war meine
also
Erkennis der Woche, dass
sind
ich.
wir jetzt ein
Ja,
bisschen von
das
der
Ding ist
Ecke.
halt, ich gucke mir das. Ich bin total anfällig für sowas. Ich gucke mir sowas richtig gerne an. Es gab so eine Zeit lang, da wurde Apo Red so ein YouTuber, der so ein klassischer Assi-YouTuber, der einfach nur irgendwelche Pranks gemacht hat, der wurde komplett auseinandergenommen von so einem YouTuber, der heißt Mimi. Und der hatte irgendwie gefühlt alles über den Typen. Das war einfach so Journalismus pur, so fast so Sherlock-mäßig. Und er hat aufgedeckt, dass der Typ eigentlich insolvent ist, dass der Typ eigentlich gar keine Autos mehr hat und sowas. Aber der hat behauptet online die ganze Zeit, dass er 5 Autos hat, ein Lamborghini fährt oder irgendwelche S-Klassen
Also
fährt.
für sowas gucke ich das auch gerne, so ein wirklich was investigativ was damit zu
Genau.
tun hat. So. Und das finde ich dabei auch immer ultra spannend. Nur das muss man halt dann auch krass trennen, ne? Also es gibt
Ja, es gibt
ja.
aber dann auch wieder Sachen, wo dann habe ich mir aber auch die Reaktion auf dieses Video immer angeguckt von irgendwelchen YouTubern. Ich habe teilweise das Video dreimal gesehen, weil ich mir die Reaktion noch mit angeguckt habe.
Ja.
Und das ist einfach, ich merke halt, wie viel
Yes.
unnötige Zeit ich in das verbrenne, ohne wirklich daraus schlauer zu werden. Anstatt mir dann, wenn überhaupt, mal eine Doku anzugucken oder irgendwas Anspruchsvolleres anzugucken,
Ja.
gucke ich mir eigentlich im Grunde RTL auf YouTube an.
Ja, ich habe halt so ein Problem damit, weil ich dadurch halt auch wieder so in Themen reingezogen werde, von denen ich eigentlich weg war, seitdem ich den Instagram-Account deaktiviert habe. Ne? Also die sprechen dann halt auch so über dämliche TikTok-Trends oder irgendwelche komischen Influencer. Jetzt gerade irgendwie über dieses irgendwie so Revenge-Body und sowas. So alles so eine wirklich dummen Sachen, die mich eigentlich überhaupt nicht interessieren und auch mit der Grund sind, warum ich keinen Bock mehr auf Instagram hatte. Und das wird mir jetzt wieder auf YouTube präsentiert und darauf habe ich eigentlich keine Lust mehr. Deswegen muss ich
Ja,
das
ich
da
überlege
mal gucken.
tatsächlich, quasi jetzt wieder so eine von YouTube, einmal komplett, ich habe es jetzt mit Instagram geschafft. Ich überlege jetzt erstmal YouTube komplett wegzulassen für eine Zeit lang, nur noch Netflix zu gucken und sowas. Und mein YouTube-Konsum durch Podcasts zu ersetzen. Weil Podcasts wenigstens Long-Term-Content sind, du nicht die ganze Zeit irgendwelche Videos ballerst
Ja,
hintereinander.
ist halt ein bisschen nicht so kurzatmig alles, ne?
Genau, du hast auch Entertainment, du bekommst auch teilweise so mit, was im Internet so abgeht, aber du hast nicht die ganze Zeit so, du hörst, guckst 1000 Videos hintereinander, 10 Minuten Videos,
Es ist
irgendwelche
kein
Reaktionen auf
Beballern, ne? In
Reaktionen.
dem Sinne, ja.
Genau. Und ich glaube, dann würde ich einfach sagen, ich gucke einfach nur noch irgendwie Serien, auch wenn es nicht viel besser ist. Es ist wenigstens eine Sache mit einem roten Faden und nicht irgendwelche stumpfen Sendungen mit irgendwelchen Asi-YouTubern. Und du kennst das auch, das Gefühl, wenn du bei YouTube schon anfängst zu suchen und du weißt nicht wonach und du irgendwann einfach nur ein Video anklickst, was irgendwie das Beste von den Scheiß-Videos ist.
Ja, ich suche jetzt nicht so häufig,
Ja, okay, ich bin
sondern
da vielleicht auch noch ein
durchf
bisschen
einfach durch
extremer.
ins.
Also ich bin wirklich teilweise so, ich scroll durch YouTube und denke, okay, ich brauche noch mal ein Video. Was kann ich denn noch gucken? Ah, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Scroll ich weiter. Das ist aber nichts Besseres. Dann gucke ich es doch. So mache ich das manchmal.
Hattest du
Und
einen Hutschnurreißer diese Woche?
ich hatte
Letzte
einen
Woche?
Hutschnurreißer, ja.
Oh, tell me about it.
Das war gestern.
Gestern, also noch frisch.
Gestern,
Schön.
ich hatte mit meiner Freundin Essen bestellt. Wir haben irgendwie so einen neuen Asiaten in der Gegend ausprobieren wollen und haben uns da wirklich so die simpelsten Gerichte geholt. Wir wollten Bratreis haben und wir wollten Bratnudeln haben mit Tofu. So, der Asiate war original. Wir haben geguckt, wo die Adresse ist. Der war original. 5 Minuten Fahrt weg. 5 Minuten. Bei Lieferando stand 50 bis 80 Minuten Lieferzeit.
Ja, das habe ich auch irgendwie.
Habe ich nicht gerafft. So, wir bestellen, aber also trotzdem bestellt. Hat auch 50 bis 80 Minuten gedauert. Ich glaube, irgendwie eine Stunde hat es gedauert. Kommt das an. Die bringt mir das. Ich sage tschüss, okay, dann gehe ich rein. Mach's auf. Stand auch so die richtige Nummer von dem Essen drauf. Mach meins auf, okay, Bratreis. Und das andere bei meiner Freundin war es dann einfach. Der Bratnudel aber mit Rind. Und die so, du hast sogar Tofu oben drauf geschrieben quasi. Und bringst es mit Rind. So, dann rufe ich die Nummer an, kommst nicht mehr durch. Geht sofort auf Mailbox. Rufe ich ja mehrmals an, passiert nichts. Dachte ich mir, kann nicht wahr sein. Nimm die Box, ich steige ins Auto, fahr kurz rüber und sag, ey, ihr habt mir die Bestellung falsch gemacht und sowas. Ja, sorry, machen wir neu. Der kleine Laden, es war nichts los. Da standen 10 Leute, es war nichts los. Und dann 5, 1 Stunde gebraucht, um das zu machen. Und dann machen die das da, einmal komplett neu. Und ich warte da halt so. Und dann gucke ich mich in diesem Laden um, dann sehe ich da auch noch ein Aquarium. In dem Aquarium waren Goldfische. Das Aquarium war so grob, ich glaube so unbedingt um den Dreh 125 Liter. Für Leute, die Aquarien kennen, das ist so ein kleineres Aquarium. So, schon okay, da kannst du schon ein paar größere Fische reinsetzen, aber nicht große Fische. Und Goldfische an sich sind so nicht so die, sind nicht die kleinsten Fische. Es gibt so kleinere Goldfische, aber da war ein Goldfisch drin, der war viel, viel zu groß für
Ist ja
das Becken.
normalerweise eigentlich ein Teich für oder
Ja, das
so,
ist
ne?
ein Teichfisch. Und normalerweise Goldfische brauchen ein großes Becken, wenn du sie so hältst. Und da waren irgendwie 20 Stück drin und einer war viel zu groß für dieses Becken. Und das Becken war auch nur halb voll, sah komplett ungepflegt aus. Und ich dachte mir, was ist das für, wie behandeln sie denn diese Fische hier? Und dann haben wir das Essen gegessen, die Nudeln waren scheiße. Du kannst asiatische Nudeln eigentlich nicht verkacken, die schmecken eigentlich immer gut. Die waren scheiße, der Bratreis war scheiße.
Also das bestellte Essen war
Es war
scheiße.
ein kompletter Reinfall. Eine komplette Geldverschwendung.
Sowas ist
Und ich
immer
dachte
scheiße.
mir wirklich so, wie kann man sowas auch noch verkacken, weißt du?
Pass auf, da, ich habe eine ziemlich ähnliche Geschichte dazu. Und zwar war ich vergangene Woche war ich bei meinem Vater zum Filmabend. Und also halt richtig so mit Essen bestellen und so. Und ich hatte von einem früheren Schulkameraden gehört, es gibt hier einen Pizzaladen bei mir in der Nähe. Die machen auch glutenfreie Pizza. So, mit Share irgendwie. Und habe ich das bestellt und so weiter. Und die Pizza kam dann auch, also der Laden ist auch hier vorne. Ich war bei meinem Vater, das ist Luftlinie, nicht mal 1 Kilometer. Die haben auch eine Dreiviertelstunde gebraucht für zwei Pizzen. Da habe ich mich auch gefragt, so, okay.
Ja.
Jedenfalls oben auf der Packung auch, ich habe nochmal extra drauf geguckt, oben auf der Packung war auch glutenfrei angekreuzt. Und dann habe ich die Pizza angeguckt und habe schon gedacht, so, hey, das sieht echt geil aus. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn es gut schmeckt, ist nicht glutenfrei.
Ja.
gerade bei Pizza.
Ja, leider. Es ist leider so.
Wenn der Teig, also ich kenne glutenfreie Pizza nur als sehr bleich.
Sehr bleich und meistens
bisschen angebräunt, aber ansonsten.
Ja, meistens ist es nicht so gut.
Ja.
Meistens ist es nicht
gut. Und das war halt einfach. Und dann habe ich auch das erste Stück gegessen und habe ich so gedacht, na, wenn das mal wirklich glutenfrei ist. Und ich habe mich aber gefreut, weil ich dachte, ey, die haben das ja echt geil hinbekommen. So, am nächsten Tag sitze ich das sechste Mal innerhalb von einer Stunde auf dem Klo und denke mir, was ein Arschloch.
Ja.
Das war auf jeden Fall nicht, es war auf gar keinen Fall glutenfrei.
Besonders glutenfrei ist meistens auch nochmal teurer, ne?
Ja, ja. Für so eine, also die Pizza war echt klein und dann irgendwie 16 Euro oder was.
Ja, ja, genau, das ist so teuer.
Also da habe ich echt gedacht, wer war da zu faul?
Ja, oh, jetzt mache ich keinen Glutenfreitag, das merkt er doch sowieso nicht.
Na, also da in dem
Moment. Ich hatte einmal die dreisteste Aktion, die ich je, das ist das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Das war bei einem Campus-Suite an der TU Harburg, als ich damals da studiert habe. Mhm. Und damals war ich noch vegan. Und da wollte ich eine Matcha Latte haben. So wie so eine richtige Basic Bitch. Matcha Latte mit Sojamilch. Richtige Basic Bitch. So, und dann habe ich mir bestellt, ich hätte gerne Matcha Latte, Sojamilch, bla bla bla. Und dann macht er das so und dann hat er das so gemacht. Und dann hat er nochmal hingeguckt und meinte, ach fuck. Stimmt, ja, Sojamilch. Und das war irgendwie. Das war so ein Tresen, wo du halt so, der hat es da unten da so gemacht, das hast du nicht so wirklich gesehen, was er da gemacht hat. Und dann hat es dir so über den Tresen gegeben danach. So, dann macht er das so und meinte so, ah ja, scheiße, Sojamilch. Dann nimmt er sich die Sojamilch, schäumt das Ganze so auf, stellt das dann da unten hin und gibt mir das dann so, meinte, hier, bitteschön. Und dann gehe ich halt in meinen Kurs, habe das noch ein bisschen abkühlen lassen, trinkt das dann so, dachte mir, das ist sowas von keine Sojamilch. Da hat er einfach, und dann ist mir nämlich aufgefallen, als er den Matcha da reingemacht hatte, hatte er nicht mehr genug. Er hatte den Rest da, so den Rest noch in den vorherigen reingemacht. Wahrscheinlich hatte der keinen Matcha mehr. Hat sich dann gedacht, ah, ich habe keinen Matcha mehr, scheiße. Ah, ich gebe mir jetzt einfach das, merkt er schon nicht.
Also den anderen, den
er vorher gemacht hat. Ja, genau, er hat in die Sojamilch gar nichts reingemacht. Er hat dann gesagt, ah ja, na, merkt er schon nicht. Hat er mir den gegeben. Besonders, er hat nicht mal irgendwie sich vergriffen oder sowas. Er hat den anderen das dann nicht mal reingemacht, weil er hatte keinen Matcha mehr.
Bist du nochmal zurück?
Er hätte einen neuen Packen aufmachen müssen.
Bist du nochmal zurück und das ist dann
so? Ich war mitten in der Vorlesung, deshalb bin ich nicht mehr rausgegangen. Also, das war aber sowas Dreistes.
Ja, also das habe ich mir bei dem glutenfreien Ding halt auch gedacht, weil ich halt gedacht habe, es gibt Leute, also bei mir ist es ja jetzt halt nur, jetzt, da ich wirklich glutenfrei lebe, merke ich das halt schon, ne, Magenprobleme und so weiter. Aber es gibt Leute, die das ja echt krass haben,
ja,
die da doch noch echt draufgehen können.
Ja, ja.
Da habe ich mir auch gesagt, wie grob fahrlässig, naja.
Das ist, was ist so frech und so dreist und einige Leute juckt es dann einfach nicht.
Und dafür ist mir dann Essen bestellen auch zu teuer, als dass du, weil du hast ja öfter mal so eine Schnitzer drin. Und dann denke ich mir jedes Mal, oh, das ist auch ein bisschen zu teuer, als dass ihr euch hier irgendwie so eine Scheiße erlauben könnt. Naja.
Ja, so, gut. Das Ding ist, ich finde es dann halt, wenn man es aus Versehen macht, ne? Aber das fand ich halt so kackendreist, weil ich weiß genau, dass er nichts mehr hat. Er hätte eine neue Packung aufmachen müssen. Vielleicht hat er keinen Bock drauf gehabt und hat es einfach mir dann das gegeben. Mhm. So mit voller Absicht, so mit komplett mit dir noch ins Gesicht grinsen, hier, bitteschön. Arschloch. So, sowas finde ich, das ist auch ein Huschnerreißer gewesen. Es wäre damals ein Huschnerreißer gewesen. Hängt immer noch in meinem Kopf drin, ist jetzt 4 Jahre her oder so.
Hast du bis heute nicht vergeben.
Nee. Also besonders, das war so ein klassischer Assi, der zivilisiert tut, weißt du? Du weißt halt genau, du hörst so unter den Unterton, wo du, wenn du merkst, wenn der nicht mit Kunden redet, redet er ungefähr so, hey, schade, Digga, was geht, Alter, boah? So ungefähr redet der, wenn er mit seinem Kumpels redet.
Ja, ich
kenn weil, du kennst wahrscheinlich deinen Unterton, wenn er mit diesem Unterton noch redet, bitteschön, mein Bester.
Ich habe inzwischen gelernt, wenn solche Leute bei dir vor der Tür stehen, gleich Tür wieder zumachen.
Ja. Ja. Ist sehr negativ heute, die Folge.
Ja, lass es uns mal positiver gestalten. Ich habe auch schon wieder gemerkt, dass wir auf dem Motzpfad unterwegs sind.
Ja, aber Ich finde das wenigstens ist ein Modsfahrt über berechtigte Dinge.
Zivilisiert und
Zivilisierter Modsfahrt. Ich war am Anfang ein bisschen ungehalten. Es tut mir leid für meine Wortwahl vorhin, aber.
sei dir vergeben. Wollen wir mal ins Thema einsteigen? Wir wollen ein
Steigen wir
bisschen, wir wollen ja ein
ein.
bisschen anknüpfen an unser Thema vom letzten Mal, das Thema Schönheit. Wir haben über Schönheitsideale gesprochen, über die Mathematik der Schönheit in der Natur, viel über Schönheits-OPs und auch so, was Schönheit heutzutage in der Generation TikTok und sowas bedeutet. Und jetzt hatten wir ja gesagt, wir wollen das nochmal ein bisschen ausweiten, weil Schönheit hat ja, um die Brücke mal zu schlagen, Schönheit hat ja auch irgendwo, ist ja ein großer Aspekt vom Halo-Effekt. Also Halo-Effekt, ganz kurz zusammengefasst, ist ein Aspekt überstrahlt von, also ein Aspekt von einer Person überstrahlt alles andere. So, davon ist Schönheit als zum Beispiel ein großes Thema. Das hast du ja immer wieder, dass du so hörst, dass Menschen, die schön sind, als schön bezeichnet werden, viele gesellschaftliche Vorteile genießen. So, du bekommst eher einen Job. Intelligente Leute werden eher als intelligent eingestuft. Wobei ich inzwischen sagen muss, dass für mich das nicht so gilt. Also ich finde dieses, so dieses aus vielen Serien und Filmen ist für mich auch immer dieses, wenn du so, wenn du richtig gut aussiehst, werden inzwischen ja auch immer viele als blöd irgendwie abgestempelt. Kennst du das so
Ja,
aus Serien oder
wenn du
so?
so eher in Richtung Model gehst vom Aussehen her,
Ja,
das ist vielleicht auch noch
also
so ein Ding, ja.
ja, schon. Also es kommt halt immer darauf an, wie viel Energie musst du in dieses rein, in das reinstecken, in dich selber investieren, um schön auszusehen.
Ja, da gibt es ja auch irgendwie
So.
dieses uralte Buch. Ich weiß nicht, ob es ein Buch war, das haben wir in der Schule früher gelesen. Das ist so eine Geschichte, die heißt einfach Kleider machen Leute. Kennst du das? Ich glaube,
Das
die Geschichte hieß
sagt mir
Kleider machen
was.
Leute. Und da es geht um die Geschichte von irgendwie einem, ich glaube, das war ein, so ein bitterarmer Schneider, der irgendwoher sehr, sehr hochwertige Klamotten hatte. Und ist damit dann in Wirtshäuser gegangen und er wurde dann von den Leuten so wie ein Adliger behandelt und ist deswegen auch in der Gesellschaft aufgestiegen, weil er
Irgendwie
halt damit
sagt mir das
vorgegeben hat,
was.
dass er ein Adliger wäre oder sowas.
Ja, von
Ich krieg's nicht
Gottfried.
mehr zusammen, aber irgendwie sowas war das auch schon. Das ist schon uralte Geschichte, wo er dann sich halt quasi nur durch seine Kleider, die er irgendwo her hatte, ich weiß nicht mehr, woher es war.
Das haben wir bestimmt auch mal in der Schule gelesen.
Safe, ich krieg die Geschichte, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich erinnere mich nur gerade daran, wo du Halo-Effekt sagst, weil er sich dadurch dann auch irgendwie, nur weil er irgendwoher dann auf einmal teure Kleider hatte, ich weiß zwar nicht mehr, woher er das hatte, aber war er auf einmal eine ganz angesehene Person und wurde in Wirtshäusern zu einer als Adliger oder auf jeden Fall als bürgerlicher, reiche Person dargestellt oder angesehen und hat sich damit irgendwie in der Gesellschaft dann hochgearbeitet. Nur über seine Klamotten. Wahrscheinlich habe ich die Geschichte komplett wieder falsch wiedergegeben, aber
Ja,
ich finde, das ist aber auch wieder so ein
aber
Teil
irgendwie
vom
sagt mir das was.
Halo-Effekt.
Ich glaube auch, dass wir das in der Schule auch mal gelesen haben.
Aber ich glaube tatsächlich, dass der Halo-Effekt, so wie du es gesagt hast, nicht unbedingt nur mehr mit zusammenhängt, dass du ein unglaublich attraktiver Typ bist, also von den Gesichtszügen her. Auch. Aber es ist wahrscheinlich auch viel, was für Klamotten trägst du, wie gepflegt bist du und wie stellst du dich allgemein dar. Dass, wenn du halt gute Klamotten trägst, ein gutes Outfit hast, einen guten Style hast, einen guten Haarschnitt hast und sowas und dich sehr gut pflegst, dass du automatisch auch als intelligenter wahrgenommen wirst, charismatischer wahrgenommen wirst und sowas.
Das ist auch, Schönheit ist auch so eine self-fulfilling prophecy, ne?
Ja.
Also so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil zum Beispiel bekommen schönere Kinder in der Schule auch bessere Noten, weil sie von den Lehrern als intelligenter eingestuft werden. Das bedeutet, sie bekommen alleine aus dieser Verknüpfung heraus bessere Noten, was mit ihrer Intelligenz vielleicht gar nicht so viel zu tun hat, bekommen dadurch später bessere Jobs und so weiter und so fort. Das ist auch so eine irgendwie so eine self-fulfilling prophecy. Man schafft sich das irgendwie selber. Und wusstest du, dass es gibt sogar eine Studie dazu, mit Babys haben sie das gemacht, dass sie geguckt haben, wie die Mütter mit ihren Babys umgehen. Und vorher wurden die Babys auch irgendwie bewertet als hübscher oder nicht so hübsch von der objektiven, in Anführungsstrichen, von der objektiven Kontrollgruppe. Und die Kinder, die als attraktiver eingeschätzt werden wurden, haben auch mehr Zärtlichkeit von ihren Müttern erfahren. Ist das nicht krass?
Logisch irgendwo, aber schon ziemlich krass, ja.
So, ja, gibt es auch einen ziemlich interessanten Artikel, sehe ich hier geradezu, vom WDR. Warum haben es schöne Menschen leichter?
Ja,
Ist
es
auch
gibt ja
immer so ein
auch.
bisschen die Frage, ne? Weil ich glaube auch, dass schöne Menschen wiederum auf der anderen Seite Probleme haben, die weniger attraktive Menschen nicht haben. Es hält sich wahrscheinlich irgendwo die Waage, aber es hat wahrscheinlich schon einige gesellschaftliche Vorzüge, wenn du als schön betrachtet wirst.
Witzigerweise, es ist eigentlich nicht unbedingt ein Schönheitsbeispiel, aber bei, ich habe mal gehört, so, dass es halt auch so ein Punkt ist, wenn du halt sehr, sehr groß als Kerl bist. Also so, ich rede jetzt sowas von 1,95 aufwärts. Also wirklich fast so im Bereich 2 Meter oder sowas. Dass du als Mann teilweise von Frauen extrem fetischisiert wirst. Also dass Frauen das teilweise so extrem hot finden, dass ein Typ so groß ist, dass du dadurch aber halt hauptsächlich Frauen anziehst, die extrem oberflächlich sind und deswegen auch wiederum du das Problem hast, dass du dich durch Frauen filtern musst, die teilweise einfach nur toxisch sind und einfach nur darauf ausgelegt sind, okay, wie groß ist mein Freund? Und total oberflächlich sind. Das ist dann ja wiederum auch ein Problem, dass du dann deine bei der Partnerwahl deutlich mehr aufpassen musst, weil die Partnerin, die dich dann meistens, oder die meistens zu dir kommen dann wahrscheinlich auch, vielleicht nicht unbedingt diese, mit denen du zusammen sein solltest. Das ist ja auch wiederum so ein Punkt. Du musst ja häufig, und das mal als Beispiel genommen, wenn du allgemein eine hübschere Person bist, hast du ja meistens auch einen größeren Freundeskreis, weil mehr Leute dich für charismatischer und freundlicher halten als andere wieder durch den Halo-Effekt. Und dadurch hast du auch mehr Menschen in deinem Leben und damit dann auch wahrscheinlich das Problem, dass du vielleicht auch mal mehr Menschen hast, die vielleicht nicht so gut für dich sind. Genau das gleiche, wenn du reich bist. Wenn du reich bist, hast du wahrscheinlich auch mehr Freunde, aber du hast das Problem, du hast mehr Freunde, aber du hast auch mehr Leute, die einfach nur auf dein Geld aus sind.
Ja, wobei auch da muss man, glaube ich, es ist natürlich auch mal differenzierungsmäßig, weil zum Beispiel, das war nämlich zum Beispiel auch die Frage mal im Podcast von Atze Schröder und Leon Winscheid, weil ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Leon Winscheid hat ja damals bei Wer wird Millionär 1 Million Euro gewonnen.
Das wusste ich gar nicht, ne?
Und dann kam irgendwann mal auch die Frage auf, so, ja, hast du irgendwie gemerkt, dass, die haben sie sich gegenseitig gestellt, weil ich meine, Atze Schröder ist nun auch nicht unerfolgreich. Ob die jemals die Erfahrung gemacht haben, dass Leute sich in deren Umfeld irgendwie verändert haben. Und die haben gesagt, und sie haben beide gesagt, dass sie die Erfahrung nicht gemacht haben, weil wenn du schon mal irgendwie so einen festen Freundeskreis hast, so, dann ist das in der Regel so, wenn du schon wirklich lange mit denen befreundet bist und das wirklich enge Bande sind, dann ändert Geld da gar nichts dran. Und ab einem gewissen Punkt ist es ja so, ich glaube, das kennt man jetzt schon, auch bei uns habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass so viele neue Freundschaften ja meistens gar nicht mehr so richtig dazukommen. Jedenfalls nicht im engeren Kreis, würde ich sagen. Klar lernt man hier und da nochmal neue Leute kennen, aber man hat ja dann irgendwie schon seinen festen Kreis und da, dass nochmal jemand Neues da rein integriert wird, ist schon eher ungewöhnlich, oder? Also,
Ja, es ist
außer du
wirklich selten.
fängst jetzt.
Also besonders, dass jemand von außen komplett kommt und dann in dein Inner Circle reinkommt. So, das ist sehr, sehr selten.
Außer du ziehst jetzt irgendwie weg und baust dir
Ja,
da
dann bist
irgendwie
du ja
was
offen
Neues
dafür. Aber
auf,
wenn du,
klar.
du
Aber jetzt so in deinem Regelleben.
aber es liegt auch, hängt auch viel damit zusammen, dass man eigentlich auch gar nicht die Zeit dafür hat, wirklich so viele neue Freundschaften zu pflegen, weil eine neue Freundschaft braucht viel Zeit. Und das passiert selten, dass du so viel Zeit aufbringen kannst, eine neue Freundschaft aufzubauen.
Ich habe mal irgendwann, um das vielleicht das Thema Freundschaft und Schönheit mal zu verbinden, es ist schon eine Weile her, da habe ich mal so einen Beitrag dazu gesehen, so dieses Thema sehr hübsches Mädchen und eine Freundin, die nicht ganz so attraktiv ist. Dass die beide irgendwie, dass das irgendwie so auch so ein spezielles freundschaftliches Phänomen ist, gerade bei Frauen. Ich will das jetzt überhaupt nicht oberflächlich abwerten oder so, aber dass du trotzdem dieses Ding hatte irgendwie von wegen, ich glaube, da habe ich aber irgendwie, ich glaube, das war von Galileo oder so, dass die da irgendwie zwei Mädels beim Feiern irgendwie verfolgt haben, also was heißt verfolgt haben, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen cringe, aber begleitet haben, das klingt irgendwie netter, begleitet haben. Das andere klingt so sehr nach Fernglas und runtergelassener Hose.
Okay.
Und auch irgendwie schon ein bisschen fragwürdig, so, ja, deine Freundin ist sehr attraktiv, du jetzt nicht, so können wir euch den Abend mal irgendwie begleiten, ist schon ein bisschen komisch.
Ja.
Aber dann haben die halt irgendwie die beiden so beobachtet und haben halt irgendwie dieses, also wie so eine Art, wie nennt man das nochmal, Symbiose?
Eine
Symbiose,
Symbiose,
ne?
ja.
Symbiose, so, dass die Hübsche wird öfter von Männern angesprochen, natürlich, und profitiert insofern von ihrer Freundin, die weniger attraktiv ist, als dass sie dann noch attraktiver wirkt. Und ihre Freundin kriegt so ein bisschen was von dem Glanz ihrer sehr hübschen Freundin ab.
Ja.
Obwohl sie nicht so oft angesprochen wurde. Auch, aber nicht so oft halt. Ist schon irgendwie ein bisschen komisch und klingt auch irgendwie oberflächlich, aber auch nachvollziehbar.
Ja, ich finde, es ergibt total Sinn. Das ist halt so ein bisschen, neben ihr wirkst du halt noch ein bisschen attraktiver. Und andersrum ist es wahrscheinlich auch so, wenn sie halt von einem Kerl angesprochen wird. Oder einer Frau, je nachdem wie, ne? Aber wenn sie einfach von einer Person angesprochen wird, haben die Leute ja meistens noch Leute dabei.
Ja, zwei
Also,
Dudes, ja.
ich glaube, diese Dynamik ergibt schon irgendwie Sinn. Und ich glaube auch, wenn man das jetzt mal nicht nur aufs Feiern bezieht, wenn du eine Person hast, die sehr attraktiv ist und eine Person hast, die nicht so attraktiv ist, in Anführungszeichen, ist es vielleicht auch so, dass die eine Person quasi die andere Person so ein bisschen erdet. Also die bisschen, weil sie halt so eine Person nicht so oberflächlich ist wie vielleicht viele andere Leute, die auf ihrem Anführungszeichen Level sind von der Attraktivität her. Und dann ist die andere Person vielleicht so ein bisschen erdender, hat mehr Charaktereigenschaften, die halt so ein bisschen weniger oberflächlich sind und mehr in die Tiefe gehen. Und deswegen schätzt sie sie als Freundin wert. Und andersrum schätzt die weniger attraktive Freundin die andere wert dafür, dass sie ihr quasi auch ein bisschen sozialen Status mitbringt.
Ja, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen.
Also jetzt, es ist natürlich ganz platt und Freundschaften entstehen aus verschiedensten Gründen,
Ja,
ne?
natürlich. Also das soll jetzt auf gar keinen Fall dieses freundschaftliche Bundle da irgendwie runter werden. Wie gesagt, es ist auch schon ewig her, dass ich diesen Beitrag gesehen habe, aber das
Ja.
fiel mir gerade irgendwie ein. Aber um jetzt mal vom Thema Schönheit auf das Thema zu kommen, worüber wir heute sprechen wollten, so ein weiteres Ding von, wir kamen dann ja auf das Thema Halo-Effekt. So, Halo-Effekt kann ja auch andere, zum Beispiel Eloquenz. So, das haben wir im Studium, in meinem Bachelorstudium haben wir es so eine Warnung ausgesprochen, weil wir ja später mal die sein sollten, die möglicherweise Personalgespräche führen und so, dass man sich nicht von Eloquenz einwickeln lassen darf. Dass Leute mit Worten extrem gut umgehen können, im Endeffekt aber gar nichts aussagen.
Ja.
So, meinte der Prof auch damals, lassen Sie sich nicht einlullen, wenn Sie eine Frage stellen und derjenige antwortet da ganz pompös drauf, beantwortet die Frage aber eigentlich gar nicht, sondern schwatzt da irgendwie drumrum, aber mit netten Worten, seien Sie da vorsichtig. Da kamen wir jetzt auf dieses Thema, das vielleicht noch ein bisschen übergegriffen ist, und zwar nicht nur das Thema Schönheit, sondern soll ich vielleicht erstmal das Zitat bringen, das ich mir rausgesucht habe?
Nimm mal, bring mal das, bring uns mal das Thema rein, genau. Nimm mal das Zitat.
Okay, das Zitat an sich hat mit dem Thema jetzt erstmal nichts zu tun, aber du wirst gleich merken, worauf ich hinaus will. Und zwar, das Zitat ist, die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt.
Okay,
Das
weih mich ein. Was hat das damit zu tun?
Zitat an sich hat damit nichts zu tun. Ich finde das Zitat einfach wahnsinnig schön. Oder wahnsinnig, was heißt wahnsinnig schön? Ich finde es wahnsinnig treffend, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass Menschen aus ihrer Geschichte extrem wenig lernen. Aber das ist ein anderes Thema.
Okay, was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun?
Das Thema hat, und dieses Zitat hat deshalb was mit unserem Thema zu tun, aufgrund des Mannes, der es gesagt hat. Mahatma Gandhi.
Ah,
Mahatma Gandhi hat
Gandhi,
das
ja.
gesagt. Und Mahatma Gandhi gehört zu einer Gruppe von Menschen, die was ganz Spezielles an sich haben. Würde ich so in einer Reihe stellen mit Nelson Mandela zum Beispiel, Martin Luther King Jr., vielleicht auch Obama, würde ich tatsächlich sa auch sagen.
Auch sehr charismatisch, ja.
Damit hast du das jetzt schon vorweggenommen, ja. Das geht
Ja.
um, es geht um das Thema Charisma und charismatische Menschen.
Ja.
Und darüber wollte ich heute mal so ein bisschen mit dir sprechen, so was Charisma für dich ist, wie du Charisma vielleicht auch schon mal in deinem Leben wahrgenommen hast, weil ich muss tatsächlich sagen, ich habe Charisma bisher nur sehr selten bisher live und in Farbe erleben dürfen. Aber vielleicht müssen wir erstmal mal darüber sprechen, was
Ich habe,
Charisma überhaupt ist,
ja, also,
weil ich glaube, dass Charisma sehr oft missverstanden wird.
ja, Charisma wird auch häufig mit Selbstbewusstsein verwechselt. Habe ich das Gefühl, weil Charisma ist ja mehr so ein Gesamtbild. Wenn jemand charismatisch ist, dann ist es ja eine Kombination aus Selbstbewusstsein, Auftreten, Eloquenz, alle möglichen Dinge auf einmal machen ja zusammen einen charismatischen Menschen.
Ich glaube, dass Charme und Charisma sehr oft verwechselt wird.
Das auf jeden
Tatsächlich.
Fall, ja. Jemand kann charmant sein, aber das heißt nicht, dass er charismatisch ist. Weil ich finde auch, Charisma hat auch viel damit zu tun, wie du in verschiedenen Situationen reagierst. Weil charmant heißt ja nur, du bist charmant, kannst Leute einlullen, aber ich finde, jemand, der charismatisch ist, ist die Person, die die Führung übernimmt und die einen klaren Kopf behält in Drucksituationen. Das ist teilweise auch Charisma, wenn du jemanden hast, der Leute überzeugen kann, der Leute mitnehmen kann, der Leute halt überzeugen kann von seiner Meinung und von seinem Weg. Und das ist teilweise, hat auch viel damit zu tun, wie du in Drucksituationen reagierst, ob du dann total panisch wirst oder ob du total ausrastest, wütend wirst oder ob du deine Emotionen kontrollierst.
Ja, das ist es halt. Also damit triffst du, glaube ich, den Nagel auf den Kopf, weil Charisma sehr oft als Charaktereigenschaft beschrieben wird. Aber das ist es eigentlich, wenn man sich so in der Fachliteratur umschaut, ist es das eigentlich weniger. Und zwar ist charismatisch oder Charisma hat was mit Situationen zu tun. Das ist ein Beziehungsphänomen zwischen Menschen. Und das ist genau das, was du sagst, dass Charisma nur in chaotischen und unsicheren Situationen auftritt. In einer normalen Alltagssituation tritt Charisma nicht auf.
Ja, genau, das meine ich.
Na, also das finde ich zum Beispiel, also wenn du dir zum Beispiel diese ganzen Persönlichkeiten anguckst, die als charismatisch bezeichnet werden, das sind alles in Situationen von großen Unruhen und Unzufriedenheit hervorgetreten, sozusagen. Und ich habe tatsächlich jetzt vor ein paar, ja, 1, 2 Monaten für die Uni eine Präsentation zu dem
Du musst
Thema
aufpassen mit deinem
machen.
Mikro, ne?
Zu dem Thema machen müssen. Wird besser so?
Ja, du warst sehr weit weg zwischendurch. Dann,
Echt?
also Leute, wenn Peer ein bisschen leise war, dann müsst ihr ein bisschen genauer zuhören.
Ich kann auch flüstern. So, das ist vielleicht ein bisschen.
Oder halt einfach dein Mikrofon halt.
Nein. Okay. Okay. Also ich habe von ein paar Monaten zu dem Thema eine Präsentation halten müssen. Also gerade was so Charisma in Unternehmen und sowas angeht. Es hat ja viel mit Führungsqualität auch zu tun, ne?
Ja,
Also
genau.
so Menschen überzeugen und so weiter. Das ist so, würde ich sagen, diese ziemlich genau das, was du sagst, ne? Dieses Menschen mitreißen können und so von ihrem Weg überzeugen können. Das sind halt, dass Menschen dir folgen wollen. So wie Martin
Ja.
Luther King zum Beispiel. Das hat natürlich auch mit rhetorischen Fähigkeiten, Selbstbewusstsein und sowas, das spielt natürlich damit alles rein. Aber Charisma ist, wie gesagt, dieses, was so in situativ auftritt, ne?
Was ich dann aber wieder so sehr, sehr spannend finde, wenn du jemanden anguckst wie Elon Musk zu
Ja.
seinen Hochzeiten, bevor er jetzt den ganzen Twitter-Kram gemacht hat, aber als es so um Tesla, SpaceX und solche Sachen ging, der Mann ist alles andere als eloquent. Also der redet sehr, sehr stotterig, der hat sehr viele Ams und Ms, also es ist nicht so, dass er wirklich sehr, sehr sicher auf der Bühne auftritt. Aber durch seine Begeisterung für das Thema hat er so viele Leute auch mit seinen ganzen Reden und seinen ganzen Interviews mitgerissen und für seine Unternehmungen begeistert. Und trotzdem, er weist ja nicht so diese klassischen Charaktereigenschaften von einem charismatischen Mann auf, finde ich. Das finde ich wiederum so ein bisschen spannend, weil ich habe immer Charisma verbindet man eigentlich immer mit jemandem, der sehr, sehr gut reden kann, sehr, sehr stoisch ist vielleicht auch und sehr, sehr kontrolliert in solchen Situationen. Und das hätte ich jetzt alles nicht unbedingt auf Elon Musk geschlossen, aber trotzdem wurde er damals ja schon als charismatisch wahrgenommen.
Ja.
Also vor Twitter der ganzen Sache hat er viele Leute mitreißen müssen, was ich schon als charismatisch einschätzen würde. Ich habe ihn jetzt nie als wirklich charismatischen Mann wahrgenommen, aber dadurch, dass er so viele Leute mitreißen konnte, könnte man ja schon davon sprechen, dass er sehr charismatisch war.
Ich würde vielleicht bei Elon Musk, würde ich das vielleicht eher so auf Nischencharisma, dass es so ein Nischencharisma ist, weil ich zum Beispiel finde Elon Musk alles andere als charismatisch. Ich finde ihn eher ziemlich komisch und suspekt. Ich glaube, dass der für bestimmte Leute, die auch so in seiner Szene sind, so in seiner Welt, die da so mitschwimmen irgendwie, dass der für die bestimmt wahnsinnig charismatisch ist. Das kann ich mir vorstellen.
Er ist halt so ein Charisma für die Nerds, so ungefähr. Wo ich
Ja,
mich auch so ein bisschen zuzähle,
ich würde das auch
deswegen.
tatsächlich, ich würde das auch tatsächlich so sagen.
Er hatte halt
Dass er
immer
so ein
sehr, sehr
Nischen.
große Ideen. Und das ist vielleicht so ein Punkt gewesen. Er kommt immer mit sehr, sehr großen Ideen und sehr, sehr großen Visionen. Und hat Dinge immer so beschrieben, nicht so beschrieben, dass sie unmöglich wären und dass sie kompliziert sind, sondern hat Dinge so beschrieben, dass sie einfach sind oder dass sie erreichbar wirken. Das hat er mit SpaceX auch gemacht, dass es theoretisch möglich wäre, zum Mars zu reisen, dass es theoretisch möglich wäre, mit Raketen wieder zum Landen zu bringen. Und er hat ja viele Dinge ja auch später mit Ergebnissen gebackt. Beispielsweise haben sie es geschafft, mit SpaceX die erste wiederverwendbare Raketenlauncher zu haben, die wieder landen können. Und das ist ja ein unglaubliches Achievement, was vorher jemand gedacht hat. Da hat niemand vorher drüber nachgedacht.
Ja.
Und er hat viele Dinge geschafft. Oder es ist ja nicht nur er, es ist ja hauptsächlich auch sein Team. Ne? Es ist ja immer Elon Musk über den Credit dafür. Ne? Aber es sind ja viele Leute dahinter. Und ich glaube, deswegen hat er viele Leute immer mitreißen können und begeistern können. Dadurch, dass er halt immer diese quasi sehr, sehr groß gedacht und groß geträumt hat und damit dann aber auch trotzdem die Sachen verwirklicht hat.
Genau, ich glaube auch, dieses gezeigt hat, dass er es möglich machen kann.
Genau.
Was mir bei Elon Musk ein bisschen fehlt, ist dieses Situative. Weißt du?
Ja.
Ich glaube, dass du schon da so eine Szene hast, die hinter ihm steht, die durstig sind nach digitaler Innovation und Fortschritt. Aber da ist er nicht so eine richtig wie zu Zeiten von Nelson Mandela oder Martin Luther King. Weißt du, wo es wirklich so richtig, wo gesellschaftlicher Unmut herrschte. So flächendeckend, weißt du, was ich meine? So eine wirkliche Not nach irgendwas, nach Zeiten des Umschwungs irgendwie. Dass sich die Leute da um einen charismatischen Führer geschart haben, wo sie gewusst haben, der weiß, wo es lang geht, der nimmt uns mit.
Ja.
Ich weiß nicht, das fehlt mir bei Elon Musk ein bisschen, aber ich glaube, wenn du da wirklich in der Szene drin bist, dann erkennst du das vielleicht. Dieser Wunsch nach Fortschritt.
Wer zum Beispiel das ist eine andere Szene, aber es ist auch jemand, der große Dinge sehr simpel erklären kann und teilweise Leute in dem Fall für bestimmte Physik und Astrophysik, physikalische Dinge begeistern kann. Hast du dir mal so einen Vortrag oder so Interviews mit Neil deGrasse Tyson angeguckt? Neil deGrasse Tyson noch nie? Ein unglaublich interessanter Mann. Also ich weiß gar nicht, er ist glaube ich Physiker. Ich bin mir nicht ganz sicher, was genau seine Ausbildung ist. Aber er hat so ein Händchen dafür, so unglaublich komplexe Dinge für die Allgemeinheit unglaublich gut zu erklären. Und dabei auch irgendwie so eine Begeisterung dann auch für das auszulösen, auch wenn du dich mit diesem Thema normalerweise nie auseinandersetzen würdest. Was ich auch wieder so in diesem nischigen Thema halt für eine sehr charismatische Sache halt. Der kann halt wirklich dir komplizierte Dinge sehr einfach erklären und dich dann für ein Thema begeistern, mit dem du dich vorher sonst nie auseinandergesetzt hättest, weil du da denkst, das ist nur was für große Köpfe. Ist auch wiederum so ein Ding, also vielleicht schweifen wir ein bisschen von Charisma ab, aber es ist auch so ein Ding. Du musst ja, wenn du Leute mitnehmen möchtest, musst du es schaffen, komplexe Dinge für Leute einfach erklären zu können.
Ja.
Und ich glaube, vielleicht sind das wieder so Unterpunkte. Dieses große Vision haben von Elon Musk, dieses für die breite Masse Dinge vermitteln können von Neil deGrasse Tyson. was Leute mit einem großen Charisma in sich vereinen. Wenn du dir die großen charismatischen Leute, die du jetzt gerade beschrieben hast, anguckst, Martin Luther King Jr. beispielsweise, hatte große Träume und hat, ich weiß nicht, ob er jetzt komplexe Themen besprochen hat, aber er hat es geschafft, möglichst viele Leute von seinem Standpunkt zu überzeugen und eine große Bewegung auszulösen.
Es ist halt, und das hat Elon Musk ja wieder auf der anderen Seite, du brauchst eine Vision, ne? Und Simon Sinek zum Beispiel hat mal gesagt, dass Visionen kann man sich so auch so ungefähr vorstellen, das Bild einer Zukunft, die wir nie erreichen werden, aber wir versuchen immer so nah ranzukommen wie möglich. Ne? Also einmal dieses Thema Vision und ich glaube auch das Thema Hoffnung. Also, dass du den Leuten die Fähigkeit zur Hoffnung oder sondern, also was heißt die Fähigkeit zur Hoffnung? Das macht, glaube ich, nicht so richtig Sinn, aber dass du denen halt Hoffnung machst, dass es eine bessere Zukunft gibt.
Ja, das ist vielleicht auch so ein, das ist vielleicht da, wo dieser Punkt dann auch so ein bisschen zum Einsatz kommt, mit dem du musst es Leuten erklären können. Weil viele Leute haben wahrscheinlich keine Hoffnung, weil sie diesen riesigen Berg vor sich sehen, was so vor ihnen liegt. Und sie haben diese Vision, aber sie wissen nie, wie sie da hinkommen können. Und diese Leute ebnen so ein bisschen den Weg für die Leute im Kopf,
Ja,
dass es einen Weg dahin gibt.
und aber auch dieses Gefühl, das können wir nur, ich zeige euch, wo es lang geht, ich kenne den Weg, aber ich brauche auch euch dafür.
Genau, ja.
So, das können wir nur Gemeinschaft, also auch dieses gemeinschaftliche Gefühl. So, und da geht es dann natürlich auch, also ich muss zum Beispiel sagen, ist natürlich ein sehr kontroverses Thema, aber auch Adolf Hitler war wahnsinnig charismatisch.
Er hat Massen
So
bewegt.
bei dem, und bei dem hast du halt alles mit drin, ne? Der war rhetorisch großartig. Der hat, es gab, du hattest diese Notsituation, die Deutschen wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Und er hat ihnen eine Vision einer besseren Zukunft gegeben, ne?
Ja, er ist schamlos ausgenutzt, aber er hat Leute
Und da
be
kannst du mal sehen, wie es nach hinten losgehen kann,
Ja.
ne?
Charisma ist nicht unbedingt was Positives,
Nee,
also
es
es
geht auch
wird
nicht
nicht
dunkle
unbedingt
Seite. Also ich
positiv
meine zum
genutzt,
Beispiel
ja.
auch, wenn du dir mal irgendwelche Sekten anguckst oder sowas, die scharen sich ja auch alle um einen
Die haben
charismatischen
immer
Führer.
charismatische Führer, ja. Das ist auch, du hast bestimmt mal The Mentalist geguckt, oder?
Ja, aber nie intensiv.
Da gibt es auch so eine Sekte, die sie da aufzeigen, die nennt sich Visualize. Und die hat auch einen Sektenführer, der in der Serie unglaublich charismatisch dargestellt wird.
Ja, das können die gut.
Und das ist halt wirklich ein Mann, der wirklich beeindruckend ist und damit so eine riesige Sekte aufbaut. Aber viele Sekten haben einfach so einen Mann vorne an der Spitze, der so viele Leute von seiner Vision überzeugen kann.
Charles Manson war ja auch so.
Ja, genau. Es ist unglaublich. Es heißt nicht immer, dass ein charismatischer Mann was Positives bewirken kann, aber er kann, was ein Charisma kann, ist, es kann Leute bewegen. Und es kann Leute überzeugen und komplett teilweise abhängig von der Person machen, weil sie von dieser Vision abhängig sind und total eingenommen sind von dieser Vision, die diese Leute verteilen, so, ne? Ist die Frage, wenn wir das jetzt auf die moderneren Dinge teilweise beziehen, wenn du dir einige Künstler anguckst, also Musiker und sowas, was da teilweise für kultartige Fanbases haben, was sie für kultartige Fanbases haben teilweise. Und viele von denen sind auch einfach, haben nicht nur die Fanbase, weil sie gute Musik machen, sondern weil sie auch einfach außerhalb ihrer Kunst extrem charismatisch und
Ja, so
sehr, sehr
eine, so eine,
beeindruckende
so eine
Menschen
gewisse
sind.
Ausstrahlung haben, ne?
Ja,
Also für
genau.
mich, ich war ja, wir waren ja bei den Metallica-Konzerten, ne? Zum Beispiel
Ja.
James Hetfield ist für mich absolut so ein Typ.
Der hat eine unglaubliche Ausstrahlung, der Typ. Der Typ ist, ich stimme mit nicht vielen Dingen, die er sagt, überein. Also der ist ja auch teilweise sehr, so ein klassischer Texaner, glaube ich, oder sowas.
Ich kenne tatsächlich gar nicht so viele
Ich glaube,
Interviews
der
mit ihm.
kommt gar nicht aus Texas. Ich weiß nicht, wo er herkommt, aber er ist für mich so ein klassischer Amerikaner, der mit seinem Truck durch die Gegend fährt, jagen geht, whatever. So ein klassischer Amerikaner. Nicht mein Fall unbedingt, aber auf der Bühne hatte der eine Präsenz. Das war unglaublich.
Ja, und das hast du
Und er hat nicht
bei
viel
nicht.
gesagt. Er hat einfach nicht viel gesagt.
Nö.
Aber er hatte eine Bühnenpräsenz, das war nicht zu fassen. Ohne viel zu sagen und viel zu reden, der war einfach. Der hatte unglaubliches Charisma auf der Bühne und
Ja,
der
ich meine,
konnte
musst du
Leute
auch mal
mitreißen.
überlegen, so zum Beispiel John Lennon oder sowas. Das ist ja schon Legendenstatus, ne? Und nicht nur wegen seiner Musik. Der hat sich ja auch für Menschenrechte noch und nöcher eingesetzt. Also das ist auch dahin.
Ja, heutzutage ist sowieso durch Social Media, ist es deswegen auch so wichtig für Künstler auch nebenbei noch ein anderes Charisma außerhalb ihrer Kunst zu haben. Du merkst es auch zum Beispiel, das ist jetzt natürlich ein sehr nischiges Beispiel, weil wir beide kennen es ja, wenn du jetzt Lorna Shore anguckst. Also für die, die das nicht kennen, Lorna Shore ist eine Deathcore-Band, also ist eine ziemlich, ist eine Nische von Metal. Und die Szene ist allgemein sehr nischig und sehr klein, muss man eigentlich sagen. Die wächst momentan, aber eigentlich ist Deathcore eine sehr, sehr nischige Sache. Und es gibt wenig Bands, die überhaupt in die Hunderttausende gehen von den Hörern. Es gibt wenige, das, die großen sind so 300.000, 500.000 oder sowas im Deathcore, oder? Also,
Ja, doch.
es gab mal eine Welle, wo die in die Millionen gingen, so teilweise. Aber es gibt wenige, die das können. Und es
Echt?
ist.
Gibt's überhaupt eine?
War ja das Murder?
Nee, die
Auch
waren.
nicht, auch nur 500.000 oder
Nee,
sowas, ne?
mittlerweile auch nicht mehr.
Okay, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall.
Also ich glaube, es gibt also keine, die ich jetzt kennen würde, es gibt welche, die an den Millionen kratzen, aber ich glaube, es ist bisher noch keine. Wobei, wo würdest du Knocked Loose?
Knock Loose ist Hardcore.
Ne?
Also, egal wie, auf jeden Fall. Lorna Shore ist für mich so ein Phänomen. Lorna Shore macht sehr, sehr geile Musik. Aber sie leben vor allem von ihrem Frontmann. Muss man einfach sagen. Sie haben 2020 einen neuen Frontmann bekommen, Will Ramos. Und durch seine Art und Weise, wie er auf Social Media ist und durch sein Charisma und sein Auftreten, das hat, glaube ich, die Band nochmal in eine andere Stratosphäre katapultiert.
Naja, also erstmal auch um seinen, also sein Skill war ja so das Erste.
Ja, aber es
So,
gibt andere, also
so.
mal ganz ehrlich, der Vocalist von Brand of Sacrifice hat auch extrem viel Skill.
Ja,
Sein
also.
Skill war eine Sache.
Ja, aber ich weiß nicht, tatsächlich nicht. Es ist ein sehr, sehr, sehr witziger Typ, der das irgendwie so. Aber würdest du ihn wirklich als. Also charismatisch
Nicht
weiß ich
unbedingt
nicht.
charismatisch, also nicht unbedingt charismatisch, aber er ist ein Typ. Er hat einen
So ein
Ausdruck.
eigenes Standing, meinst
Ja,
du?
also und mal ganz ehrlich. Die meisten, die Will Ramos kennen, die meisten Lorna Shore Fans sind auch Will Ramos Fans in der Richtung, weil sie Will Ramos cool finden.
So
Und
als Typ,
sie
meinst du?
kennen Will Ramos. Also der Großteil der dann irgendwie solche anderen Deathcore-Bands hat nicht so viel Verbindung zu den anderen Deathcore-Bands.
Nee.
Es ist selten so, dass der Frontmann ist ein sehr, sehr präsenter Frontmann. Das gleiche ist mit Electric Callboy, by the way.
Echt? Ist das so?
Electric Callboy lebt sehr stark von ihrem Frontmann. Von ihren Frontmännern, Nico und Kevin. Die sind erst so groß geworden, weil sie, diese werden momentan nochmal deutlich größer, weil sie extrem präsent auf YouTube und Instagram sind und das meiste mit Nico und Kevin, die einfach einen richtig geilen Vibe zusammen haben und einfach richtig coole Stimmung machen und lustige Videos machen und lustige, die Behind-the-Scenes-Videos werden so viel geklickt bei Electric Callboy. Vielleicht wisst ihr, dass du das nicht mitbekommst. Die leben von ihren Frontmännern.
Nee, ich bekomme das tatsächlich überhaupt nicht mit.
Das ist nicht nur die Musik, die diese groß macht. Ihre Frontmänner macht diese Band so groß und hat deswegen auch so ein großes Following. Das gehört dazu. Die ganzen Interviews, die sie machen, die lebt davon. Das ist, viele Bands leben von ihren Frontmännern. Es reicht nicht nur die Musik. Häufig sind die Frontmänner die wichtigen Sachen oder die Frontfrauen, die davon leben. Genauso wie Arch Enemy wäre, glaube ich, auch nicht so bekannt, wenn Alicia Wildgals nicht so rausstechen würde in der Szene.
Man kann ja auch schon ein bisschen früher in die Musikgeschichte reingehen, also zum Beispiel mit so Nirvana oder so. Na, Kurt Cobain,
Kurt Cobain,
das sind
sofort.
ja alles so, da war die, da, danach gab es ja auch Nirvana nicht mehr.
Genau.
So, ne?
Die Bands leben, natürlich sind es die Vocals, die auch was ausmachen, ne? Aber ein Frontmann, genauso wie bei Rammstein, auch wenn Rammstein natürlich jetzt extrem kontrovers geworden ist, aber Till Lindemann hat Rammstein ausgemacht. Die Art und Weise, wie Till Lindemann aufgetreten ist als Frontmann, auch wenn er nicht viel gesagt hat, aber er hatte so eine gewisse Ausstrahlung als Frontmann.
Ja, doch. Also gerade auch die Szene war ja auch immer sehr von Lindemann beeinflusst, ne? Also.
Genau. Und es ist halt nicht nur, weil es ist häufig so, dass der Frontmann und das öffentliche Auftreten eine Band noch größer macht. Und das ist bei Lorna Shore so. Wenn Will Ramos ein total zurückhaltender Typ gewesen wäre, so wenig Interviews gegeben hätte oder nur mit der Band zusammen und nur so ein bisschen erzählt hätte, was er in der Musik macht. Und Will Ramos ist ja so einer, der erzählt über irgendwelche Scheiße, der macht irgendwelche lustigen Videos. macht auf Instagram irgendwelche Reels mit der Band, wo
ich
er irgendwie
gut.
Nerf Guns abschießt.
Ja, ich finde das immer gut, wenn er auf irgendwie, wenn er irgendwie so andere Bands so, die gerade am Spielen sind, mit so einer Nerf Gun immer so von hinten auftaucht, die immer so abschießen
werden. Ja, genau. Sowas. Und sowas bleibt hängen. Und deswegen, wenn du Will Ramos dann feierst du die Band auch mehr. Und das ist genauso wie bei Trivium. Trivium hat noch einen riesigen Boost bekommen, seit Matt Heafy auf Twitch streamt. Er hat angefangen auf Twitch zu streamen, hat dann eine Followerschaft. Während Corona haben viele Leute ihm einfach auf Twitch zugeguckt und dadurch hat Trivium noch weiter einen Boost bekommen. Also sorry Leute, wenn ihr alle die Bands jetzt nicht kennt, ne? Aber das
ist ein bisschen am Fangirlen hier.
Wir sind am Fangirlen, also das ist natürlich die Szene, in der wir uns auskennen, aber es ist häufig, auch wenn du es vielleicht nicht mitbekommst, vielleicht bist du Electric Callboy und solche, die Leute, diese Sachen leben von ihren Frontmännern. Die sind auch nicht nur so explodiert, nur wegen Hype. Hype ist auch eine Sache, ne?
Aber ja, gut, aber ich meine, also es ist ja auch irgendwie, das war aber, glaube ich, auch schon immer so, dass die Sänger und allgemein Frontmänner und Frontfrauen irgendwie eigentlich das immer von der Band ausgemacht haben. Also hast noch nie, ich habe eigentlich noch nie von der Band gehört, wo du gesagt hast, ey, die sollten wir uns mal unbedingt angucken, der Schlagzeuger ist so gut.
Ja, genau.
So. Ich meine, kennst du da, wie heißen nochmal diese komischen Leute, die Bands immer überall hinterherreisen, egal wo die hin, wie heißen die nochmal?
Groupies?
Nee, Bassisten, genau. So, also, ja. Das ist ja eigentlich immer, meistens geht das ja über die Leute, die halt vorne stehen und die meiste Präsenz zeigen, das sind halt nun mal die, ich meine zum Beispiel auch von Falling in Reverse, so Ronnie Radke.
Ja.
Total kontroverse Figur, ne? Mehrere Jahre im Knast gewesen und so weiter, aber so erfolgreich wie noch nie, ne? Das gibt es auch eigene Beiträge zu. Ich wollte aber nochmal das Gespräch jetzt ein bisschen aus der Musikszene wegholen in einen Bereich, der vielleicht mit dem mehr Menschen was anfangen können. Und zwar.
Sorry.
Und zwar in den Bereich Job. Weil ja. Ich finde, dass da Charisma eine riesen Rolle spielt. Und spielen sollte, aber ich glaube, wir gerade in Deutschland noch nicht so richtig den Schuss gehört haben. Weil Charisma ist ja so dieses Klassische, was du mit Führungspersonen assoziierst, ne? So einer, der, das lieben wir Deutschen ja auch, ne? Einer, der in Krisenzeiten mal auf den Tisch haut und sagt, so Leute, ich habe einen Plan, so wird's gemacht, mir nach, wir schaffen das. Hast du ja eigentlich auch, oder auch zum Beispiel in der Politik, Obama habe ich immer als wahnsinnig charismatischen Menschen empfunden. So, der wusste mal, wo es lang, klar, gab's da auch, ne, so seine Abgründe. Aber
jetzt guck dir mal Biden an.
Im Großen und Ganzen, ja, guck doch mal in die, Alter, guck mal in die deutsche Politik. Olaf Scholz. Bitte.
Alter.
Angela Merkel hatte ja schon das Charisma von einem Abtrockentuch. Aber jetzt und Olaf Scholz, also jedes Mal, wenn ich Olaf Scholz im Fernsehen sehe, da will ich gleich wieder ausmachen.
Ja.
Also wirklich.
Also unglaublich, ne? Also das ist wirklich so null Ausstrahlung. Es ist halt wirklich so nichts.
Aber du hast du irgendjemanden so in der deutschen Politik, wo du sagen würdest, das wäre für mich Charisma? Haben wir mal jemals so einen gehabt? Es soll ja mal, ach, weiß ich jetzt auch nicht.
Weißt du, der Einzige, der vielleicht manchmal die falsche Einstellung hat, aber den ich noch als momentan als charismatischsten einstufen würde, und was ich nicht für positiv halte, ist Lindner.
Ich wusste, dass du Lindner sagst. Ich finde das immer geil, weil von Lindner höre ich auch immer so im Freundes-
aber auch Halo-Effekt übrigens. Ist ein attraktiver Mann. Muss man neidlos anerkennen. Mhm. Und ich glaube, er wird als charismatischer wahrgenommen, weil er attraktiver ist.
Erstens das. Und zweitens, was ich auch glaube, ist, dass er einer von den wenigen Politikern ist, die tatsächlich aus dem Bereich ursprünglich kommen, in dem sie jetzt auch das politische Standing haben. Kommt der kommt doch aus der Wirtschaft, oder nicht?
Ja, aber nicht wirklich erfolgreich, soweit ich das gehört habe.
Nee, das meine ich ja jetzt gar nicht.
Ja.
Erfolgreich? Das habe ich, das klammern wir erstmal ein. Aber er kommt aus ja. Er kommt doch irgendwie aus der Wirtschaft.
Irgendwie ja.
Aus der Wirtschaft.
Er hat schon mal irgendwie was mit Geld gemacht und dann die Politik, ja.
Also das müssen wir mal, jetzt müssen wir mal ganz kurz sowieso mal aufräumen, was wir uns da an Politikern angezogen haben. Das sind, also, Ich will jetzt nicht unkorrekt werden, aber es sind schon Luschen.
Also.
Also, wenn du dir mal einige Lebensläufe
Aber es
anguckst.
ist auch einfach nicht sexy, in die Politik zu gehen. Sagen wir es mal so. Also,
Ja.
die Leute, die sich bei mir im Jahrgang jetzt beispielsweise, die sich so ein bisschen für Politik interessiert haben, sich dann auch so dafür eingesetzt haben, boah, waren das meistens Flaschen. Also, es waren meistens echt Flaschen und es sind echt nicht die coolen Leute, die sich in die Politik begeben, weil die Politik auch einfach nicht attraktiv
Nee,
gemacht
es ist
wird.
ein zäher Brei, ne?
Es ist ein
Also bist
zäher
du da,
Brei.
also ich glaube auch immer, also das hörst du ja auch immer wieder, so schon, das geht ja schon hier irgendwie in der Landtagspolitik los. Also so in der, schon in den kleinen Bezirken. So, da bist du dann, du bist jahrelang als, ich glaube, du bist erstmal einfach der Arschkriecher vom Dienst. Bist du da irgendwann mal so irgendwo
Besonders,
in einem Amt angekommen
besonders
bist.
die Leute, die in die Politik gehen, waren auch damals im Debattierclub.
Das ist immer so eine, es ist immer so eine ganz bestimmte Sorte Mensch, die irgendwie hinterher, wo du immer hinterher, ja, der ist jetzt in der SPD. Wusste
Wow,
ich wusste
ja,
es.
so
Ne?
guckst du die an, denkst dir, ja,
Es
passt.
sind so die Philipp Amthors dieser Welt.
Ja, genau.
Also,
Philipp
das ist
Amthor ist
halt.
genauso einer, der damals in der Schule so ein richtiger Weirdo war und dann erst bei der CDU so. Also,
Es ist total.
es ist total
Das ist
geil. Es
geil.
ist so
Aber um
witzig.
jetzt nochmal auf den betriebswirtschaftlichen Bereich zu kommen, weil. Da finde ich, hängen wir ja auch immer noch so krass hinterher, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe das tatsächlich so. Vielleicht habe ich mir auch ein bisschen viel Simon Sinek reingezogen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass du heutzutage, wenn du eine Führungsposition inne hast, dann hat dein Job von jetzt an was mit Führung und Menschen zu tun. Wir sind aber noch gerade, glaube ich, im Mittelstand dabei, sehr oft dabei, Leute von innen heraus einfach nach oben zu befördern, die vorher gut in ihrem Job gewesen sind und jetzt eine Führungsposition innehaben, weil sie eben gut waren. Und dass da aber noch nicht so richtig die Message angekommen ist von wegen, ey, du hast jetzt einen ganz anderen Job. Du hast jetzt was mit Menschen zu tun. Du tust nicht mehr das, was du vorher tust. Du bist jetzt für die Menschen verantwortlich, die das tun, was du vorher getan hast. Und da geht, glaube ich, sehr viel, und das höre ich immer wieder aus sämtlichen Bereichen, dass das immer wieder gerne gemacht wird. So, wir befördern die Leute einfach so lange hoch, bis wir einen Haufen ineffizienter Führungskräfte haben, die jetzt darüber maulen, dass die Leute, die den Job machen, die sie vorher gemacht haben, nicht so gut machen, wie sie den gemacht hätten. Aber da finde ich gerade so in der Thema Führung, finde ich Charisma eine sehr wichtige Sache eigentlich.
Unglaublich wichtig. Und ich merke es auch immer wieder, wie du es, das siehst du bei deutschen Firmen immer wieder. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade für mich so ein bisschen kurz so noch drüber nachgedacht. Ich mache jetzt meinen Masterabschluss. Und für mich war noch kurz so die Überlegung auf dem Tisch, mache ich jetzt noch einen Doktor. Ich habe überlegt zu so promovieren, könnte ich theoretisch. Aber es wären halt 4 Jahre, sehr, sehr aufwendig, halbes Geld. Und die Frage ist, möchtest du es machen oder möchtest du es nicht machen? Es wird am Ende die Möglichkeit geben, ein bisschen leichter aufzusteigen, ein bisschen höher einzusteigen. Ich habe es ein bisschen für mich abgewogen, habe es dann aber verworfen, weil ich mir denke, das ist, ich müsste mich halt 4 Jahre mit einem Thema komplett auseinandersetzen und dann da voll drin sein. Und die Promotion ist auch echt hart. Also es ist nicht so einfach.
Nee, ich glaube nicht. Das,
Promotion
also ich
ist
glaube
ja nicht so
schon,
wie
dass.
bei in der Medizin. Da promovierst du ja quasi in deinem Studium nebenbei. Bei der Promotion, das ist ja Fulltime-Job, quasi 4 Jahre lang durchziehen. Und das ist tough. Und das ist mir nicht wert. Den Master habe ich halt noch gemacht, das sind 1,5 Jahre, bietet ja auch mehr Aufstiegschancen. Aber wenn dir solche Unternehmen anguckst, wie VW beispielsweise, uralt eingesessenes Unternehmen, die Führungsebene besteht nur aus Doktoren. Weil sie nicht
Wahrscheinlich
ohne
auch nur
einen.
aus männlichen Doktoren,
Also,
wa?
ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war für eine Zeit lang so, dass du ohne Doktortitel nicht in die Führungsebene konntest. Wie dämlich ist das? Warum brauchst du einen Doktortitel, um in die Führungsebene zu gehen? Warum brauchst du einen Doktortitel, um darüber zu entscheiden, wie du ein Unternehmen führst, was überhaupt nichts mehr unbedingt mit deinem spezifischen Fachbereich zu tun hat? Weil, wenn du promovierst, dann promovierst du in einem Spezialgebiet, auf das du dich spezialisierst. Warum brauchst du eine Promotion, wo du bald vielleicht, weiß ich nicht, wo du promoviert hast in Uringehalt in Schwimmbecken?
Interessantes Thema.
Ja.
Sollte mal jemand eine Abhandlung darüber
Schon
schreiben, finde ich.
passiert.
Hast du
Und
das gegoogelt oder was?
ich glaube, das ist glaube ich so ein Urban Legend. Ich weiß nicht, ob das wirklich passiert ist. Deshalb wurde mir mal erzählt, dass jemand mal seine einen Doktortitel darüber gemacht hat, indem er analysiert hat, wie viel Urin in Schwimmbecken Anteil ist. So durchschnittlich in Deutschland und sowas und welche Gründe das hat, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist. Auf jeden Fall, du kannst über alle mögliche Scheiße promovieren. Wahrscheinlich brauchst du schon einen Doktortitel, der einigermaßen relevant für die Industrie ist. Aber warum brauchst du. Doktortitel ist ja halt meistens sehr, sehr spezifisch und sehr, sehr tiefes Thema.
Naja.
Warum brauchst du den, um ein allgemein das ganze Unternehmen leiten zu können? Komplett dämlich. Es ist einfach nur eine Statussache.
Also ich glaube, wenn wir jetzt auf das Thema geeignet sein und Führung, also Vorstandsrolle und Know-how eingehen, dann, boah, wie viel Zeit hast du?
Ja.
Aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber dann hast du nachher halt irgendwelche durchpromovierten Intelligenzkrüppel da oben sitzen.
Genau. Die vielleicht sozial total daneben liegen.
Ja, also das ist es, also dieser soziale Faktor ist es halt, ne?
Genau.
So, es ist, ich weiß nicht, du hörst es ja immer wieder die gleichen Beschwerden. Oh, ich verstehe gar nicht, wieso sie den da hochbefördert haben. Der war gut in seinem Job, aber der kann mit uns nicht.
Ja.
So, du musst halt jemanden da sitzen haben, der mit Menschen kann, der die Menschen mitreißt. Schon alleine als Abteilungsleiter kannst du doch ein bestimmtes Charisma mitbringen, um zu sagen, um die Vision für die Abteilung von mir aus festzustecken. Das geht ja alles, ne? Du
Ja, du brauchst halt jemanden, der halt mal ein bisschen anpackt und zwar sein Projektmanagement-Skills hochhält, wirklich Organisation reinbringt, das Team zusammenbringt, die Meetings abhält, die auch produktiv sind und wirklich mal die ganze Firma nach vorne bringt.
Also, dass man halt wirklich das Wort Führungskraft mal
Wirklich als Führungskraft sieht,
als
ja.
das Wort auch als solches nimmt, was es am
Genau.
Ende des Tages beschreibt und nicht einfach nur als Position.
Genau, du musst dich natürlich besonders in den Bereichen, wo ich mich bewege, musst du dich natürlich mit den Themen auch auskennen, logischerweise.
Ja, selbstverständlich. Also,
Aber
das
du
dann.
solltest nicht einfach jemanden befördern, nur weil er länger in dem Bereich gearbeitet hat und sagt, ja, der hat so und so viel Arbeitserfahrung, jetzt nehmen wir ihn als Führungsposition. Vielleicht sollte man auch ein Trainee-Programm oder sowas dafür machen. Gibt es auch häufiger in einigen Firmen, dass du Trainee-Programme machst für Führungsebenen, dass du halt Leute ausbildest zu Führungspositionen, die dann vorher schon mal sowas gesehen haben. Gibt es auch, damit du Manager werden kannst überhaupt. Aber es werden halt teilweise wirklich Leute auf Abteilungen losgelassen, die die Abteilung gefühlt fast zerstören, weil die einfach das Arbeitsumfeld miserabel machen. Ich habe bis jetzt mit meinen Vorgesetzten immer Glück gehabt. Ich habe zwei unglaublich coole Chefs gehabt bis jetzt und bin sehr zufrieden damit. Und es gibt aber auch Leute, die haben so Pech mit ihren Vorgesetzten gehabt, wo es dann einfach nur so beschissenes Arbeitsumfeld ist und diese Leute sind absolut sozial unfähig und machen das Arbeiten zur Hölle für die Leute. Und die sollten einfach nicht in dieser Position sein.
Ja, du bist halt dann in dem Fall, und ich glaube, das ist halt noch was noch nicht so richtig durchgesickert ist. Du bist in dem Fall dafür verantwortlich, den Mitarbeitern den Rücken so freizuhalten, dass die ihren Job bestmöglichst erledigen können. Und das
Genau.
heißt unter anderem nicht extra noch Stress draufpacken, indem du ein Arsch bist, der mit Menschen nicht umgehen kann und am besten nur seine eigenen Ziele durchsetzt und die ganze Zeit Micromanagement betreibt, sondern der den Leuten Stress wegnimmt.
Genau, du
Der sagt,
solltest.
wo können wir das Arbeitsumfeld noch ändern, dass die Leute ihren Job noch besser und noch, in Deutschland dreht
Ich
sich ja immer
finde
alles um
Simon Sinek's
Produktivität.
Vorträge dafür auch immer so gut. Also, wie er das beschreibt, dass eigentlich eine Führungsposition diejenige sein sollte, die zu den Leuten hingeht, fragt: Ey, brauchst du was? Wie kannst du noch besser arbeiten? Was könnte ich hier tun, damit es dir noch hier ein bisschen besser geht? Fehlt es dir an irgendwas?
Simon Sinek ist auch so ein Typ, den ich als wahnsinnig charismatisch beschreiben würde.
Ja, auf jeden Fall. Also. Nicht der charismatischste der Welt, aber er hat eine sehr, sehr gute Ausstrahlung. Und ich glaube, bei ihm ist es viel antrainiert. Das merkst du auch.
Der hat aber auch eine unfassbar gute Rhetorik, finde ich.
Ja, das ist,
Der
glaube ich,
kann
sein
sich
großer
sehr,
Vorteil,
sehr
ja.
gut ausdrücken. Wo stehen wir minutentechnisch? Du hast
Wir haben schon 1:20 Stunden.
eine Stunde 20. Dann würde ich sagen, können wir mal so langsam den Schlussstrich ziehen, oder?
Ja, ich würde gerne irgendwie nochmal so ein Fazit daraus ziehen aus der ganzen Sache und damit in den Schlussstrich ziehen. Ich überlege
Okay.
gerade so ein bisschen, was man so daraus ziehen könnte.
Also wir haben ja
Weil.
festgestellt, dass Charisma also erstmal ganz allgemein, das ist eher ein Beziehungsphänomen als wirklich so, also du würdest ja nicht irgendwie aus einem Raum nach einer normalen Unterhaltung rausgehen und sagen, oh, der war aber charismatisch.
Nee.
Also würde man vielleicht, aber es ist ja eigentlich eher, weiß ich nicht, ich glaube, meistens meinen die Leute eher, der war charmant als charismatisch.
Mehr charmant und einfach eloquent und was auch immer.
Das ist halt eher
Aber
so ein.
Charisma ist ja wirklich eine Sache, die zeigt sich über die Zeit bei einem
Genau,
Menschen.
und in besonderen Situationen. Und es ist eher so ein Set aus verschiedenen Sachen. Aber wir haben ja auch festgestellt, dass es helle und dunkle Seiten vom Charisma gibt.
Charisma
Ne?
kann
Also das
missbraucht
ist halt
werden, ja.
nicht unbedingt nur was Gutes in dem Sinne, wenn du mit deiner charismatischen Ausstrahlung Menschen dazu bringen kannst, dir bedingungslos zu folgen. Das war jetzt mehr eine Zusammenfassung als ein Fazit, ne?
Ja, also ich hatte überlegt, na, man möchte natürlich auch selber gern die Person sein, die charismatisch ist. Man will ja auch Leute überzeugen können von seiner eigenen Person. Also ich glaube, wenn du jetzt hier so auf die Straße gehen würdest und Leute fragen würdest, würdest du gerne mehr charismatischer sein? Würden dir 90% sagen, ja, auf jeden Fall.
Ja, okay.
Wenn
Ja.
die Frage ist, was ich mich dadurch jetzt frage, auch durch diese Negativbeispiele ist, kann jeder so charismatisch sein und sollte jeder so charismatisch sein?
Also, ich glaube, erstmal könnte man sagen, du bist dann, ich sag mal, positives Charisma zeichnet sich, glaube ich, dadurch aus, dass du es nicht für dich machst. Ich glaube, dass sich gerade wenn du so Beispiele von Hitler nimmst oder Sektenführer oder so, die nutzen ihre charismatische Ausstrahlung aus, um ihre eigenen Ziele durchzusetzen. Wobei du jetzt wieder, wenn du dir jetzt zum Beispiel Nelson Mandela oder Mahatma Gandhi oder sowas anschaust, die haben ja ihre charismatische Ausstrahlung für die Allgemeinheit genutzt, um gegen Ungerechtigkeit für Menschenrechte einzutreten. Und genau das Gleiche kannst du, glaube ich, auch im kleineren Rahmen in der Firma sehen. Also das habe ich auch in der Präsentation noch mit drin gehabt, dass du echtes positives Charisma in der Firma dadurch erkennst, dass die Menschen ihre charismatische Seite dafür einsetzen, dass es den Mitarbeitern besser geht, dass das Unternehmen vorangeht, aber eben hauptsächlich für die Menschen. Und dass negatives Charisma sich dadurch zeigt, dass die Leute das einsetzen, um ihre eigenen persönlichen Ziele durchzubringen, um die Menschen praktisch zu manipulieren. Ich glaube, das ist es so. Die ihr Charisma für manipulative Zwecke einsetzen.
Ja, da hätte ich jetzt eigentlich aus dem privaten Umfeld auch ein Beispiel, da können wir später nochmal drüber sprechen. Aber ja, also ich hatte auch so ein bisschen überlegt, wenn jeder charismatisch wäre, dann wäre es ein riesiges Durcheinander, würde ich mal
Wenn
behaupten.
jeder
Wenn
charismatisch wäre, dann wäre es keiner mehr. Das ist genau das
genau, und
Gleiche wie mit
das
Schönheit.
Problem ist, da gibt es ein riesiges Durcheinander, weil jeder dann probiert, irgendwie die Führung zu übernehmen und dann gibt es keinen mehr, der eine klare Linie gibt. Das ist immer so ein bisschen so das Problem. Warum, ich glaube, das ist auch so das Problem, warum viele Leute sich dann nach Führungsfiguren sehnen teilweise. Demokratie ist eine der besten Sachen, die uns passieren konnte, aber es gibt trotzdem Leute, die sich ja irgendwie nach einer starken Führungsperson sehen. Weil sie
Ja.
denken, wir brauchen irgendwen da vorne, der mal sa sagt, wo es lang geht. Und da wir ja, besonders weil wir jetzt gerade so eine Politik haben, ohne irgendwelche Leute, nur mit Leuten, die da irgendwie so wischiwaschi oben rum regieren und da keiner mal klare Kante zeigt, ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum die AfD so erfolgreich ist. Momentan.
Weil, ja.
Durch den Mangel an Charisma und das glaube ich, dass die Leute sich danach sehen, dass mal wieder jemand einfach klar durchgreift und nicht mehr dieses ganze Wischiwaschi da vorne ist. Die AfD hat unglaublich bescheuerte Ansicht. Und es kann eigentlich nicht sein, dass ein so großer Teil der Gesellschaft dahinter ist.
Ich glaube, das hat bei der AfD einfach viel damit zu tun, dass die anderen Parteien es einfach völlig vermurksen, sich völlig verheddern und die AfD einfach nur zu sagen,
Ja.
guckt ihr mal das an, wollt ihr das wirklich als Führung haben?
Ja, genau, die AfD ist
Das
eigentlich.
reicht denen völlig schon. Also ich finde, also ich hab die Erfahrung mit der AfD gemacht, seit deren Gründung haben die noch nie was Sinnvolles, eigene Ziele so richtig vorgetragen. Also noch nie wertvollen Content dagegen, wertvolle Lösungsansätze
Ja, ich meine nicht, dass die AfD jetzt
geliefert.
unbedingt so viel Charisma hätte. Das Problem ist, dass die Leute, die anderen es halt auch nicht haben. Und die gerade regieren, sind gerade quasi das Gegenteil der AfD und der CDU. Und trotzdem passiert dann nichts, weil das einfach ein riesiger Schluschenverein ist quasi. Ich glaube, das sind alles super intelligente Leute, ne? Aber keiner sticht da raus und zeigt mal, wo es lang geht. Oder bringt das ganze Talent, was da ja eigentlich drin stecken könnte, auf eine klare Linie. Weil alle sich blockieren sich ja nur gegenseitig. Und es gibt keinen, der das Ganze mal auf eine gerade Linie zieht. Deswegen passiert ja auch nichts. Wir haben eigentlich quasi eine grüne Regierung und trotzdem passiert im Umweltschutz nichts. Weil sich die FDP da schief stellt.
Ja, das ist, da könnte man jetzt auch noch mal, da könnte man jetzt auch noch mal irgendwie eine Folge drüber
Ja,
machen.
aber genau, das Ding ist halt,
Also, wenn man das jetzt mal
Charisma
aufs
ist,
Persönliche,
ja.
ich glaube, wir wollen das ja eher mal so aufs Persönliche runterbrechen,
Auch,
ne?
ja.
Also, ich glaube, wenn man jetzt einfach mal, wenn man jetzt mal sagt, okay, es sind viele Persönlichkeitstraits, die natürlich damit rein. Bist du eloquent? Kannst du dich gut ausdrücken? Bist du selbstbewusst oder eher weniger? Natürlich hast du jetzt, wenn du zum Beispiel, es gibt ja auch immer wieder irgendwelche Spiele, die man mal irgendwie macht, oder Experimente, wo sich dann so rauskristallisieren soll, wer am Ende Führungskraft ist und wenn nicht. Du wirst immer jemanden haben, der sofort die Führung immer übernimmt. Aber es gibt halt immer viele Schreihälse, die sich einfach wichtig machen wollen, weil sie glauben, sie haben diese Führungsposition mit der Muttermilch eingesaugt. Und die einfach dieses Natürliche haben. Du kannst es nicht beeinflussen. Du kannst nicht sagen, Leute, findet mich jetzt mal charismatisch, sondern das kommt einfach raus. So, und
Es
wenn du
gibt,
vor allem immer
ja.
das Gemeinwohl und die anderen Menschen im Blick hast, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wenn die Menschen um dich rum spüren, dass du es nicht für dich machst, dass dir deine Mitmenschen am Herzen liegen, weißt du?
Ja.
Das war so klar. So,
Ich
sorry.
glaube, was man so zusammenfassend ganz sagen kann, ist, dass Charisma etwas extrem Selbstloses ist.
Ja.
Eigentlich, also ein richtiges Charisma, was nicht ausgenutzt wird, ist eigentlich was extrem Selbstloses, weil die Leute, die nicht dabei an sich denken, sondern an das große Ganze denken, ziehen die Leute eigentlich mit. Weil wenn du jetzt zum Beispiel jemand, der sagt, ey, wir wollen jetzt mal dafür sorgen, dass wir jetzt alle als Gruppe das jetzt schaffen, beispielsweise in dem Spiel, dass wir es mal schaffen, wir haben ja auch einen in unserer Freundesgruppe oder ein, zwei, unsere Freundesgruppe, die, wenn es daran geht, ganz billig ein Brettspiel geht, sind das die immer, die sagen, okay, ich nehme mir jetzt die Anleitung, jetzt erkläre ich das Spiel allen und dann gucken wir, okay, so funktioniert das Spiel, ich lese mal vor, bla bla bla. Solche Sachen, die probieren das Ganze einfach nach vorne zu bringen, das Projekt, was auch immer das ist. Ob es jetzt ein Brettspiel ist oder in einem Unternehmen dann vielleicht ein größeres Projekt, wo es um mehr geht. Die Leute, die einfach dafür sorgen, dass alles nach vorne läuft oder alles in die richtige Richtung läuft, die quasi alles auf einer Linie bringen. Und das ist ja meistens nicht jemand, der sagt, ey, ich will jetzt hier der
Ja, die
Charismatische
Situ
sein.
genau, die Situation für alle verbessern wollen.
Genau. Die wollen ernsthaft, und ich glaube, charismatisch ist ernsthaft, die Situation für alle besser machen zu wollen, ohne sich dabei wirklich in den Vordergrund rücken zu wollen.
Sehr schöner Schlusssatz, würde ich so unterschreiben.
Okay, dann können wir damit ja vielleicht auch mal schließen.
Kann sagen, Leute, ich hoffe, ihr könnt mit dieser Schlussfolgerung was anfangen.
Vielleicht mit der
Wir
Folge auch
sind
was anfangen. Wir haben viel wirres Zeug geredet, hatte ich das Gefühl teilweise. Also nicht wirres Zeug, aber es fehlte vielleicht der rote Faden manchmal ein bisschen. Aber ich
Fand ich
finde
gar
das.
nicht tatsächlich. Also ich finde, wir haben, also jetzt gerade so später in der Thematik finde ich, dass wir ziemlich nah beim Thema geblieben sind.
Wir schweifen manchmal so ein bisschen so in unsere kleinen Wirbel da ab. Aber es ist eigentlich, stimmt, wir sind wenigstens mal so ein bisschen zu einem Schluss gekommen. Das ist auch nicht immer der Fall.
Lenny, es hat mir wie immer großen Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu sprechen. Nächstes Thema, würde ich sagen, bleibt erstmal eine Überraschung. auch für uns.
Surprise, surprise.
Und jetzt, da wir schon so schön abgeschlossen haben, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Leute, take care und haut rein.
Haltet die Ohren steif.